Hast du noch was oder können wir loslegen?
Nö, eigentlich können wir loslegen.
Pass auf, willst du die...
Darf ich
willst du die Sanduhr umdrehen?
Ah, ja, wenn ich Platz hätte, würde ich
das... Ja, es ist ein bisschen eng hier auf dem Tisch.
Und los.
Sehr schön. Dann sind wir jetzt mitten in der Folge. David, ich grüße dich.
Moin.
Schön, dass das geklappt hat.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Jetzt fange ich doch an mit dem Platten.
Ja, genau. Ne? Ja.
Flugchef Bremchen und seine Crew begrüßen Sie herzlich an Bord des ICE 1892 Hanne Sobeck aus Berlin auf unserer Fahrt nach JWD.
Liebe Hertha-Fans in nah und fern, macht es euch bequem und lasst euch überraschen, wohin die Reise heute geht. Und nun gute Unterhaltung mit dem Exil-Hertha-Podcast.
Nächster Halt, Berlin-Olympiastadion.
Wir sind in Lüneburg.
Ja.
Und das letzte Jahr habe ich ja hier mit Marco aufgenommen. Wollen wir den kurz noch grüßen?
Nö.
Das hat er sich verdient.
Der hat es nicht verdient, genau. Doch, der weiß, dass ich ihn ganz doll lieb habe. Und fühl dich gegrüßt, Marco. Du, nee, das sage ich jetzt lieber nicht.
Ich sehe, ihr habt einen direkten Umgang.
Ja, das ist merkwürdig, weil der ist ja fast 20 Jahre älter als ich.
Tatsächlich?
Ja, ja. Okay. Und, aber das funktioniert super, also mit uns beiden. Ich bin auch öfter mal da bei ihm im Keller und trinke ein paar Bierchen. Wir gucken dann mal ein Hertha-Spiel, wenn ich nicht hinfahre. Also das funktioniert super.
Ihr macht gerade das, wo ich mich freue, dass ich da zumindest ein bisschen mit involviert war, nämlich Hertha-Fans zusammenbringen.
Ja.
Ihr hattet, glaube ich, euch vorher noch nicht gekannt, ne?
Persönlich nicht. Wir hatten irgendwie 2-3 Mal auf Twitter, X, wie auch immer, mal geschrieben. Aber da hat sich nicht weiter was ergeben. Aber seit diesem Abend, als wir hier saßen und da unseren Heidegeist konsumiert haben, sind wir tatsächlich sehr, sehr eng.
Cool. Also das freut mich. Also ich liebe das, wenn ich zumindest die Möglichkeit habe, anderen Leuten erstmal so einen Kontakt zu vermitteln. Aber was die Leute draus machen, da kann ich dann natürlich nicht mehr, da gehöre ich dann nicht dazu. Das müssen die Leute selber machen. Aber wenn ich mitkriege, dass ihr ja nicht nur einfach nette Leute kennengelernt habt, nette Hertaner, sondern auch noch hier beim OFC die Exil-Hertaner Niedersachsen ja auch noch mit angekommen seid. Mich freut sowas. Also mich freut das auch für euch.
Ja, und mich erst. Also das ist keine ganz einfache Truppe manchmal, aber allgemein sind das sehr, sehr nette Jungs und Mädels. Und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr froh, dass ich die gefunden habe. Also vielen Dank.
Ja, ach, dafür nicht. Also ich wollte mich jetzt nicht selbst loben, aber ich wollte mich einfach nur mitfreuen.
Das darfst du aber mal.
Wir hatten uns gestern auch getroffen, nochmal in größerer Runde. Ein paar konnten dabei sein, ein paar nicht. Ich habe sie mal alle aufgeschrieben und grüße die Caro, die Petra, den Wolfgang, die Biene in Hamburg. Freut mich wahnsinnig, sie endlich auch mal persönlich getroffen zu haben. Den Stefan, den Jens in Stade, der zwar nicht kommen konnte, aber vielleicht ergibt sich das nochmal. Der, ich glaube, hatte die Tochter abgeholt, der hätte sonst einen riesen Umweg fahren müssen. Ich kann es verstehen, dass er nicht geschafft hat. Und vor allem auch nochmal an den Sebastian, der extra noch mit dazugekommen ist und dem nochmal ganz, ganz vielen lieben Dank für das nette Feedback, was er zum Podcast gegeben hat. Hat mich sehr gefreut. Also hab da nicht so ein großes Ego, aber über Lob freut man sich natürlich trotzdem.
Ja, natürlich. Ich weiß, der hört dich ganz, ganz fleißig und es ist auch ein netter und ein bisschen Hirnschmalz hat er auch.
Ja, also daran hatte ich keine Zweifel. Ich sehe schon, ihr habt einen sehr direkten Umgang miteinander.
Ja, manchmal ist das ja so, ne?
Aber Frotzeln gehört dazu.
Wenn, natürlich.
Wenn alle Spaß haben dran, ist es okay. Und wenn sie verstehen, wie es gemeint ist.
Ja.
Das macht man ja meistens nur mit Leuten, die man mag.
Ja, ja. Und je enger man zusammen ist, desto schlimmer wird's.
Ich glaube, wir machen das möchte ich gar nicht alles wissen. Lass uns ein bisschen über dich unterhalten. Ich frage mich ja immer, wie kommt es, dass man als Hertha-Fan in Lüneburg lebt? Wie ist deine Geschichte? Wo kommst du her? Wo bist du geboren? Wo bist du aufgewachsen? Denn du bist ja kein Lüneburger, kein Gebürtiger.
Definitiv nicht, nein. Ich bin gebürtiger Berliner. Ich verrate jetzt mal, geboren in Wilmersdorf, ja. Aber auch nur geboren, danach aufgewachsen in Schöneberg. Und da auch 27 Jahre, 26 Jahre, irgendwie so, gelebt. Ja, also Wilmersdorf war nur so ein kurzer Ausrutscher.
Also dein Kiez ist Schöneberg.
Ja, definitiv. Bayerisches Viertel. Ja, wie komme ich hierher? Ich war, muss ich ein bisschen ausholen, nach der Schule hatte ich so ein kleines Loch. Mhm. So, dass ich nicht wirklich den Übergang geschafft habe von der Schule ins Berufsleben und habe mich dann so durchgehangelt. Also hier mal eine Ausbildung angefangen, wieder abgebrochen, dann hier ein bisschen gearbeitet, dann gar nichts gemacht. Also so, schwierig, ne? Und das habe ich so ein paar Jahre durchgezogen. Und dann sind irgendwann hier im Landkreis meine Großeltern gestorben, die Eltern von meiner Mutter. Und sie hat das Haus geerbt und hat dann gesagt, naja, komm, ich zieh dann hierher zurück. Und ich hatte dann zum Glück genug Selbstreflexion, dass ich gesagt habe, okay, es funktioniert hier in Berlin nicht. Ja, du kommst irgendwie nicht auf keinen grünen Zweig. Die Leute, mit denen du rumhängst, die sind auch nicht anders als du. Die hangeln sich auch nur so durch. Und dann machst du jetzt mal einen richtigen Schnitt und ziehst weg. Und wenn du da nur 2-3 Jahre wohnst und dann zurückkommst, aber du kommst auf die Beine, du kriegst dein Leben irgendwie geordnet. Und dann bin ich hierher gezogen, hab nochmal eine Ausbildung gemacht als Maler und bin dann hier hängen geblieben.
Wobei, du warst zwischendurch noch an der Elbe, ne? Du bist nicht gleich in Lüneburg
gewesen. Nee, genau, ich bin schön aufs Dorf gezogen, also richtig aufs Dorf. Also mit Schotterstraße und sowas nicht mal geteert. Die Leute haben dann noch Hühner und Pferde und sowas. Das war mir ein bisschen zu dörflich. Ja, und dann nach der Ausbildung habe ich mir dann einen neuen Betrieb gesucht und bin dann nach Lüneburg gezogen. Weil hier gibt es ja mittlerweile fast 80.000 Leute. Ist also schon mal zumindest eine Kleinstadt.
Witzigerweise, ich hatte dir das gestern ja schon erzählt, ich kannte ja Blekede, was Zonenrandgebiet war. Ich glaube, die Elbe selbst war Grenze, in der deutschen Grenze. Eigentlich wunderschön gelegen, aber natürlich eben auch, man könnte sagen, idyllisch, aber eben auch dörflich, genauso wie du gesagt hast.
Ja, also sie kratzen an den 10.000 Einwohnern, aber nur mit den ganzen Dörfern außenrum. Mhm. Es boomt mittlerweile ziemlich, weil die Leute irgendwie aus Hamburg oder sonst woher dahin ziehen. Und auch neu bauen, aber es ist trotzdem noch Dorf.
Ich glaube, du wirst auch in Lüneburg bleiben, ne? Du fühlst dich hier wohl.
Ich fühle mich hier sehr wohl. Es ist so ein lustiges Phänomen. In Lüneburg selbst kann man sehr gut wohnen. Man versteht sich auch mit den Leuten gut. Außenrum ist es dann noch wirklich sehr, sehr dörflich. Also die Leute wohnen da seit 500 Jahren, heiraten nur untereinander und jeder kennt jeden und so. Das ist dann nicht mehr meins. Aber in Lüneburg selber lässt sich das sehr, sehr gut aushalten.
Wie bist du Hertha-Fan geworden?
Eigentlich war ich das gar nicht. Also meine Familie hat mit Sport nichts am Hut. Ich weiß, bei meinen Großeltern lief die Nationalmannschaft und das war's dann auch. Und dann hatte ich aber in der Grundschule einen Klassenkameraden, also schönen Gruß an, wie hieß er, Kilian. Und dann macht man ja in der Grundschule morgens so einen schönen Sitzkreis, ne? Oder zumindest montags morgens. Ja, wie geht's euch denn? Wie war euer Wochenende? Und er kam jede Woche an mit, ja, mir geht's gut, Hertha hat gewonnen. Nee, mir geht's schlecht, Hertha hat verloren. Und ich hab's gehasst. Ich hab's wirklich gehasst. Und ich hab Hertha dann auch gehasst. Und dann ist der abgegangen von der Schule, aufs Gymnasium. Und irgendwie ist dieses Hertha-Ding aber hängen geblieben. Unterbewusstsein. Ich weiß auch nicht, wieso. Und das war dann mein Verein. Naja, mein Verein kann man nicht sagen. Aber es hat sich dann immer so, ne, wie hat Hertha denn jetzt gespielt und so. Bis ich dann mit 13 zum Geburtstag mein erstes Spiel bekommen habe. Das weiß ich noch. Das war der, weiß gar nicht, 9. Spieltag oder sowas. 1-4 gegen Leverkusen. Ja, natürlich. Wie kann man auch anders starten bei Hertha als mit einer Niederlage? Aber ich bin hängen geblieben. Das war so das Erlebnis, wo ich dann gesagt habe, okay, Hertha ist halt die Liebe. Muss halt so bleiben.
Lieblingsspiel von Hertha?
Das Relegationsrückspiel in Hamburg. Ja, das sagen viele, ich weiß.
Noch nicht so oft. Nee? Naja, gut, das ist noch nicht so lange her. Den Podcast gibt es seit 6 Jahren, also haben es natürlich viele noch nicht sagen können.
Ja,
weil es noch nicht
natürlich, gab. Aber ich war halt da seit langer, langer Zeit wieder bei Hertha. Ich habe zwischenzeitlich hauptsächlich am Fernseher dann verfolgt. Und das war so ein Schlüsselerlebnis.
Wahrscheinlich auch, weil es nicht zu erwarten war. Du bist wahrscheinlich hingefahren mit wenig Hoffnung, oder doch? Für mich war gefühlt eigentlich die Relegation schon nach dem Hinspiel vorbei.
Ja, mit sehr wenig Hoffnung, aber in dem Moment, wo ich dann da war, hattest du sofort dieses Gemeinschaftsgefühl. Wir sind alle da, auch wenn wir alle davon ausgegangen sind, okay, wir steigen ab, wir verlieren das hier sowieso. Mhm. Sie waren trotzdem alle da wegen Hertha und haben alle 100% gegeben. Und da kam zum ersten Mal bei mir wirklich dieses Hertha-Familiengefühl auf. So. Deshalb ist das so mein Lieblingsspiel.
Ich sehe immer noch diesen Christensen-Tanz vor mir.
Ja.
Ich mochte den ja sowieso. Vielleicht hat es dann nachher als Torwart gar nicht so gut geklappt. Nicht so fehlerfrei, wie man es sich vielleicht wünschen würde. Aber ich mochte den auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Ich auch. Aber ich war auch damit Atze Peng von X, kennt man den vielleicht, war ich zusammen da und mit einem von seinen Kumpels. Und der war gerade Getränke holen. Und da fiel das erste Tor. Und ich sehe noch, wie diese Getränkebecher hoch in die Luft fliegen. Es war herrlich. Es war wirklich schön.
Horrorspiel? Falls es eins gibt?
Viele. Es ist härter.
Das ist auch der Running Gag. Ja, yeah. Wo fange ich da an?
Wo fange ich an? Man könnte sagen, ja, das Pokalspiel Kaiserslautern. Mhm. Also wir standen in der Ostkurve, auf den Sitzen, in der obersten Reihe, ja, also kurz da, wo eigentlich die Rollstuhlfahrer sind. Davor auf den Sitzen standen wir, weil es so voll war. Und dann dieses Spiel so grauenhaft. Also, ich kann es immer noch nicht in Worte fassen. Und da gab es nur noch Leckbier. Also nicht mal mehr frisches Bier, sondern nur wirklich Leckbier. Es war furchtbar.
Okay, was war abgestanden oder was war
ja,
das dann?
Ja, Leckbier, da war keine Kohlensäure mehr drin, gar nichts, war warm und
ich hatte ja zuletzt noch mit dem Andreas aufgenommen, der sei übrigens auch noch mal ganz lieb gegrüßt mit seiner Frau. Ich weiß gar nicht, ob wir den vorhin erwähnt haben. Ich glaube, ich habe ihn vergessen, auf keinen Fall.
Ich glaube, du hast ihn
vergessen. Ja, hiermit ganz wichtig nachgeholt. Und wir hatten uns ja auch noch mal überlegt, ob wir so ein Spiel der Saison hatten oder nicht. Mhm. Oder was so. Und lustigerweise sind wir beide mal bei den Pokalspielen hängen geblieben, nämlich gegen den HSV, dieses unfassbare Weiterkommen, dieses Herzschlag-Finale mit dem Elfmeterschießen noch. Und dann genau das Gegenteil davon, dieses Kaiserslautern-Spiel, was mich immer an dieses Halbfinale gegen Dortmund erinnert. Es ist angerichtet und Hertha versagt auf ganzer Linie. Das war enttäuschend.
Typisch. Aber ansonsten, die beiden Spiele gegen Wiesbaden, das ist, ich bin extra nach Wiesbaden gefahren, da in ihren Wellblechpalast, also das ist ja wirklich nur ein Wellblechpalast, ne? Mhm. Die haben eine Konstruktion aufgebaut, von beiden Seiten Wellblech dran gepappt und das war's. Das nennen die dann Stadion. Und wir haben da so grauenhaft grottig gespielt und im Rückspiel auch. Mhm. Also Wiesbaden, schönen Gruß nach Wiesbaden, ich mag euch nicht.
Das Dumme ist, dass das für mich natürlich ein cooler Spielort ist, weil ich natürlich, wenn du im Rhein-Main-Gebiet wohnst, ist das halt recht nah mir. Also ich fand es schade, dass die abgestiegen sind. Jetzt ist zwar Darmstadt sozusagen, vertritt die jetzt, so dass das noch in der Nähe jemand ist, aber ich fand Wiesbaden schon ganz nett, bin jetzt aber auch gespannt auf das neue Stadion in Darmstadt und hoffe vor allem, dass man Karten kriegt, weil ich inzwischen bei jedem Auswärtsspiel ja nur noch denke, nicht willst du da hin, sondern kriegst du überhaupt Karten. Also wir werden ja eigentlich immer Fakten geliefert.
Also da habe ich ja mittlerweile ziemlich Glück, dadurch, dass ich in diesem OFC bin, Exil-Hertaner. Wir kriegen eigentlich so gut wie immer Karten. Auch wenn die vorher ausgelost werden. Ne? Wir kriegen so gut wie immer Karten. Ich glaube, für Kiel haben wir keine bekommen. Habe ich aber auf anderem Wege welche besorgt. Und irgendein Spiel noch.
Ausgerechnet, was natürlich bei einem OFC, die Exil-Hertaner Niedersachsen, ist ja schon mal doof. Also nichts jetzt gegen irgendeinen Fanclub im Süden. Aber da denke ich dann immer, ist es nicht manchmal auch besser, dann so ein bisschen zu gucken, dass die in der Nähe wohnen, da eher versorgt werden? Ausgerechnet die Niedersachsen nicht zu versorgen bei einem Spiel gegen Kiel? Ich meine, vielleicht waren insgesamt die Karten halt doch zu wenig oder zu knapp.
Ja, das ist ja ein relativ kleiner Stadion.
Also intuitiv wundere ich mich erstmal, weil ich immer denke,
Ja, also es hat ja zum Glück noch geklappt, aber ja, sie sollten, ich glaube, das ist bei dir auch schon öfter mal aufgekommen, das Thema, sie sollten wirklich ein Kontingent zurückhalten für die Leute, die da auch wohnen.
Ja.
Weil sie haben die Datenbank, sie können gucken, die nächsten drei Postleitzahlen oder was weiß ich, und das sind dann halt 30 Leute oder sowas und die werden angeschrieben, wollt ihr eine Karte haben oder nicht, und dann ist gut.
Der Witz war, dass ich jetzt mehr als einmal gehört habe, dass die Leute, die Hertha-Fans, sich letztendlich die Karten besorgen, nicht über Hertha als Hertha-Mitglied, sondern als Mitglied beim anderen Verein. Und das ist eigentlich total dämlich.
Ja, das habe ich ja so ähnlich gemacht über Analyse auf also X.
In Kiel und in Elversberg weiß ich, dass das bei einigen der Fall war.
Die hat dann, ich glaube, sie ist auch Mitglied bei Kiel. Oder ihre Schwester war Mitglied, irgendwie so. Also die hat dann für uns Karten besorgt, 4 Stück sogar. Und dann waren wir natürlich nicht im Auswärtsblock, sondern direkt daneben. Und dann kamen wir da an und wir dachten, wir wären die einzigen Herthaner da. Und dann ging es los mit ha ho he. Und die Hälfte von diesem Block da, der eigentlich ein Heimblock ist, ha ho he.
Alles kennen. Ja, aber es geht halt auch nicht immer und überall. Ne? Also ich glaube, in Wiesbaden, die achten sehr drauf, dass die dann nur Karten verkaufen an Leute, die im Vorjahr schon Mitglied waren. Und wer jetzt spontan dachte, als Hertha-Mitglied kann er dann quasi über das Heimkontingent, der war dann draußen. Finde ich ja an sich in Ordnung, dass ein Heimverein die dann schützt. In
Wiesbaden, die haben dann schon ungefähr die Hälfte der Blöcke aufgemacht für die Herthaner, weil die froh waren, dass sie mal Leute haben im Stadion. Also da kommen ja nicht allzu viele, seien wir mal ehrlich.
Du, ich weiß, dass du extrem viel fährst und viel unterwegs bist bei Hertha BSC, aber im Moment hattest du, der jüngste Eindruck war ein anderer, du warst nämlich bei der EM. Und erzähl mal von, wie war's?
Richtig, also Hamburg ist ja nicht allzu weit und dann habe ich spaßeshalber mal auf den Freitagabend einfach nochmal nach Karten geguckt. So, und dann gab's auf einmal 60 € Tickets für den nächsten Tag, für Samstag, Georgien gegen Tschechien. Und da habe ich mir natürlich eins gekauft, habe dann festgestellt, es ist das allerletzte. Es war tatsächlich das letzte 60-Euro-Ticket. Und
geht sogar noch. Also ich meine, 60 € sind 60 €, aber für eine EM.
Moment.
Ah.
Du weißt ja, wenn du sie kaufst, weißt du ja nur, welche Kategorie du kaufst. Du weißt ja nicht, wo die Sitze sind. Du kriegst erst eine Bestätigungsmail und dann kriegst du nochmal eine Mail mit deinen Tickets. Und dann weißt du erst genau, wo du sitzt.
Okay.
Und dann kam da Block 19B, Reihe so, ne? Und ich gucke nach, 19B ist ja auf der Höhe der Mittellinie. Es waren eigentlich Premium-Seats für 500 € und die haben sie anscheinend nicht verkauft gekriegt. Und deshalb haben sie am Abend vorher für 60 € reingestellt. Also der halbe Block war auch voll mit Deutschen, die das genauso gemacht haben wie ich.
Aber ist doch cool.
Das war wirklich cool. Und ansonsten waren wir auf der georgischen Seite. Was mir auch sehr aufgefallen ist, das Stadion war, ich würde mal sagen, 2/3 Georgier und nur 1/3 Tschechen, wo ja eigentlich ein Direktzug fährt von Hamburg nach Prag. Hat mich sehr gewundert, aber hat mich auch sehr gefreut, weil die haben wirklich Stimmung gemacht, die Georgier.
Ich glaube, für die war es auch was Besonderes, weil die ja selten mal qualifiziert waren für so ein Turnier.
Das ist das erste Mal, ne?
Ja, eben. Ja. Dann erklärt das wahrscheinlich, dass dann so viel Interesse haben dran. Ich fand die unheimlich sympathisch von ihrem Auftritt. Und ich glaube, dein Herz geht auch pro Georgien seit dem Spiel, ne? Ja,
definitiv. Also die Fans waren auch super freundlich, aber gleichzeitig super leidenschaftlich. Ja, also das geht auch so in der Kombination. Ja, Gruß an den Balkan. Entschuldigung. Und also die sind wirklich, die haben mitgelitten. Ja, also man hat gemerkt, bei Tschechien, die hatten dann ihr Capo, die haben dann ihr Ultra-Programm abgespult, ja, ihre eingestudierten Gesänge. Und die Georgier haben wirklich, die hatten kein Capo. Hatten die ein Capo? Ich glaube nicht. Aber sie fingen dann spontan an zu singen, es haben alle mitgesungen, sie haben mitgelitten, wenn der Ball mal daneben ging. Da war ja kurz vor Ende dieser spektakuläre Fehlschuss, den du eigentlich, also der schwieriger war, daneben zu schießen, als reinzuschießen. Sie haben fast alle geweint. Also es war großartig. Ich bin wirklich Georgien-Fan seitdem und ich hoffe, dass sie gegen Spanien gewinnen.
Mir sind die aufgefallen, also es gibt ja zwei Teams, die mir positiv aufgefallen sind wegen ihrer Fans. Vielleicht Georgien gehört dazu, aber es gibt wahrscheinlich kaum einen, der nicht die Schotten mochte, die ja richtige Firebeaster waren. Auch nach links, nach rechts, die Holländer, das ist ja unfassbar.
Ja,
Holland. Also, Menge und Stimmung ist schon, also ich fand es schon beeindruckend. Also das.
Ja, natürlich, ja, klar. Also die Schotten kann man sowieso nur mögen und lieben und ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, es gibt ja diese Petition, dass wir jedes Jahr ein Freundschaftsspiel gegen die spielen. Ich habe es auch gleich unterschrieben. Bei Holland bin ich so ein bisschen zwiegespalten, weil die haben eine freundliche Fankultur bei der Nationalmannschaft, aber nicht im Vereinsfußball. Da ist das schlimmer als hier mit den Hooligans und mit Gewalt und Ausschreitungen und bin ich ein bisschen zwiegespalten.
Ich habe in Rotterdam keine guten Erinnerungen, was ich da gesehen habe bei den Fans.
Aber ja, die sind wohl alle so.
Aber Nationalmannschaft muss ich, mochte ich. Und bei den Bogen wollte ich eigentlich spannen, bei den Georgiern, bei den Spielern. Ich mochte diese ehrliche, diese sympathische Art und Weise, Fußball zu spielen. Das war nicht alles perfekt. Aber das war mit Herz. Das hat mir gefallen. Ich freu mich auch total, dass sie die Vorrunde überstanden haben. Auch weil Levan Kovacevili der Präsident des georgischen Fußballverbands ist.
Ja.
Hatte ich jetzt auch nicht mehr so im Gedächtnis gehabt, aber ist schön.
Ja, hat man so einen kleinen Hertha-Bezug, ja.
Ja, apropos Hertha-Bezug, ich habe es uns nochmal rausgeschrieben. Peter Pekarik ist ja noch mit bei der EM. Mhm. Der alte Mann, der richtig gut spielt. Vor allem mal sagen, lass den doch mal 5 Jahre länger spielen. Ich weiß nicht, ob der noch will. Will der nicht mal in Fußballrente?
Also können würde er noch können. Das ist klar, aber nee, irgendwann hat man wahrscheinlich die Schnauze voll. Und jetzt so ein großes Turnier ist doch perfekt, um abzutreten.
Denke ich auch. Vor allem, die haben ja auch Achtelfinale erreicht. Wie es jetzt weitergeht, wir werden, bis die Folge raus ist, ich weiß jetzt nicht, ob sie vielleicht sogar noch weiterkommen, können wir jetzt nicht sagen. Aber mich freut es einfach für ihn, für diesen tollen Abschied, den er bei diesem großen Turnier machen kann und auch ja der ewige Peter bei Hertha BSC ist, es gibt manchmal so viele Idioten im Fußball, die doch ein bisschen übersteigertes Ego haben und Peter Pekarik ist da im positiven Sinne so ein bisschen aus dem Rahmen gefallen, den ich immer eher als bescheiden empfunden habe, der nie gemeckert hat, wenn er nicht spielt, der immer da war, wenn du ihn gebraucht hast und ich wünschte mir, das hätte man öfter im Fußball oder auch bei Hertha.
Ja, also sehr bodenständig, sehr sympathisch und tatsächlich, egal wann man ihn reingeworfen hat, er war nie Weltklasse, ist logisch, aber du wusstest immer, was du kriegst und du hast immer die gleiche Leistung bekommen. Der hat nie wirklich schlecht gespielt, wie gesagt, auch nie Weltklasse, aber immer sehr solide, immer, dass du dich auf ihn verlassen konntest.
So ein bisschen wie ein Käfer immer. Also er läuft immer zuverlässig. Genau. Nicht zu schnell, nicht zu langsam, aber er läuft.
Ja.
Marton Dardai, ich glaube, der Vertrag von ihm läuft 2025 aus.
Ja.
Und ich hatte so gedacht, EM kann natürlich sein, wenn er ein gutes Spiel macht, dass der sich interessant für andere Mannschaften macht. Passiert ist das meines Erachtens nicht.
Nee, also im ersten Spiel wurde er ja nur eingewechselt. Da gab es diese hübsche Kameraeinstellung auf Paul und Monika, die dann mitten zwischen den Ungarn-Hooligans standen und sich gefreut haben. Er hat danach auch gespielt. Es war okay. Mhm. Es war jetzt aber nicht so, dass irgendwelche Vereine kommen werden und sich um ihn reißen werden. Also ich weiß nicht, ob man bei Hertha drauf gehofft hat, dass man da eine hohe Ablöse erzielt. Aber dolle war das jetzt nicht.
Ja, ich habe bei Dardai so ein bisschen den Eindruck, manchmal stagniert er. Einerseits ist er immer noch verlässlich, wenn es darum geht, den Ball gut zu verlangen, Länge Pässe zu spielen, mal diesen tödlichen Pass zu bringen in Ordnung, aber er gehörte in dieser Abwehrformation, die er viele Gegentore zugelassen hat, eben auch manchmal zu denen, die auch Teil des Problems waren oder zumindest im Abwehrverbund nicht immer souverän wirken. Ich fürchte einfach durch den auslaufenden Vertrag 2025, entweder verlängerst du den jetzt oder du sagst, wir suchen uns jetzt noch einen Abnehmer, weil du ja den nicht ablösefrei gehen willst. Also eine der vielen offenen Fragen bei Hertha, wo ich noch keine Antworten habe, wo du echt nicht weißt, was da eigentlich kommt.
Nee, und ich weiß, es gab ja diese Geschichte mit Benze.
Ich weiß nicht, ob du ihn gerne behalten wollen würdest oder ob ich jetzt zu streng war.
Marton. Einerseits ja, weil es halt einer aus unserer eigenen Jugend, also jetzt mal ganz abgesehen vom Nachnamen, ne, ist einer aus unserer Jugend, der es geschafft hat, der auch immer solide gespielt hat. Naja, nicht immer, aber öfter. So, er ist jetzt aber auch nicht der herausragende Spieler, wo ich sagen müsste, der ist unverkäuflich.
Ich habe eben stagnieren gesagt. Trifft es das ein bisschen?
Ja, kann man so sagen. Und zwar immer mit Ausreißern nach unten, habe ich das Gefühl. Also nicht, dass er mal ab und zu mal so ein richtig gutes Spiel hat, sondern meistens eine solide Leistung und dann immer wieder ein Spiel, wo es dann wirklich abfällt.
Ich meine, diesen Sprung vom Talentspieler aus der Jugend in den Profibereich, den hat er geschafft.
Ja.
Nur jetzt wäre für mich im Moment, ich habe so ein bisschen Angst, dass er gerade zum Mittelstädt wird. Du hast ja schon mal gesagt, manchmal braucht man im Leben einen Luftwechsel sozusagen. Mhm. Bei dir hat es privat irgendwie geholfen, dich nochmal, ich will nicht sagen neu zu erfinden, aber irgendwie nochmal zu sammeln. Und ganz krass ist es ja bei Mittelstädt gewesen. Das war einer der wenigen, bei dem ich echt verstanden habe, warum der den Verein verlassen hat. Der war so lange bei Hertha und irgendwie hast du gemerkt, es geht nicht mehr weiter. Und ab dem Moment, wo der einfach mal ein anderes Umfeld hatte, so die Berlin-Umgebung verlassen hatte, blüht der auf. Also, dass das so extrem werden würde, wir hatten damit gerechnet. Also, dass der dann gleich in der Nationalmannschaft geht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte es ihm gewünscht, dass er wieder zu besserer Stärke oder zu alter Stärke findet bei Stuttgart. Aber dass das so toll werden würde.
Also ja gut, Stuttgart-Saison konnte man jetzt auch echt nicht voraussehen. Ja. Aber bei uns im Handwerk sagt man tatsächlich, nach der Ausbildung und vielleicht so ein, zwei Jahren, solltest du die Firma wechseln. Einfach damit du in ein anderes Umfeld kommst, andere Arbeitsweisen kennenlernst. Nicht immer so als der Lehrling angesehen wirst. Und das ist bei den Fußballern, glaube ich, genau das Gleiche. Also es ist schade, wenn sie von uns weggehen, ist klar. Aber das tut ihnen offensichtlich ja sehr, sehr gut.
Wobei manchmal ist es ja auch ein neues Trainerteam oder ein neuer Trainer oder ein neues Umfeld, was du im Verein dadurch nochmal erreichst und so einem Spieler nochmal einen Kick gibst. Dass du manchmal sagst, du hast einen Spieler schon abgeschrieben, dann hast du den Trainerwechsel und plötzlich ist der Stammspieler oder blüht nochmal auf.
Ja, es ist...
Hatte Mittelstädt unter Dardai auch mal.
Ja, es ist ein sehr, sehr ähnliches Prinzip. Also man braucht manchmal, wenn man merkt, wenn es läuft, sehr schön, aber manchmal braucht man dann wirklich diesen Wechsel. Und ja, es wäre schade, wenn Marton gehen würde, aber es könnte gut sein, dass er das braucht.
Sehr witzig fand ich ja, dass Krzysztof Piątek
ja
im Berliner Olympiastadion für Polen ein Tor geschossen hat.
Das war ein Versehen.
Ich habe mir auch geschrieben, wenn ihm das mal öfter gelungen wäre. Es tut weh, ne? Das ist ja so die alte Zeit, die schlimme Zeit, die man eigentlich verdrängen will. So das eigene Trauma, wo man sagt, Gott, hat der mal Geld für bekommen, haben sich andere da, sind mit Geld zugeschissen worden. Das ist jetzt nicht schön ausgedrückt, aber es ist ja echt das, was man dabei fühlt. Und dann macht er ausgerechnet in Berlin das Tor. Naja, gut, es ist vorbei.
Ja, es ist leider vorbei. Der spielt ja mittlerweile in der Türkei. Da ist er ganz gut angekommen. Also ich glaube, er hat letzte Saison, ich weiß nicht, 17 Tore oder sowas gemacht. Also da funktioniert es ganz gut.
Ich würde gern noch ein Thema mit reinnehmen. Wir sind ja hier in Lüneburg. Ich finde ja immer das, was fußballtechnisch hier vor Ort abgeht, immer ganz interessant. Ich habe jetzt drei Vereine gefunden. VfL Lüneburg, SV Eintracht Lüneburg und Lüneburger SK Hansa. Wobei die entstanden sind aus einer Fusion zwischen dem Lüneburger SK und der Fußballabteilung des Lüneburger SVs. Also Fußballtradition hat Lüneburg mit wirklich alten Vereinen.
Definitiv.
Aber von denen ist keiner irgendwie wirklich im Profisport angekommen.
Der LSK war jahrzehntelang das Aushängeschild. Der hat bis vor drei Jahren in der Regionalliga gespielt. Hatte dann zwei Abstiege in Folge, spielt jetzt Landesliga, zusammen mit dem MTV Treubund, den hast du noch vergessen.
Ah, okay.
Ja, der hatte auch gleich hier seine Trainingsgelände.
Die heißen Treubund?
MTV Treubund, ja.
Das ist aber ein ungewöhnlicher Name. Treubund?
Ja, die sind wirklich alle um die Jahrhundertwende, also.
Ah, okay, ja.
Wir reden von 1800, 1900, ja. Sind die entstanden. Und damals noch als Turnverein.
Okay, wow. Ja.
So. die sind alle so alt. Also der LSK auch, der.
Ja, und die ganzen, alles was mit Verein für Leibesübung ist, da weißt du auch, die haben nicht
richtig, als Fußball genau.
Fußballverein.
Eintracht weiß ich jetzt nicht genau, aber die dürften auch so alt sein.
Viele nehmen ja als Exil-Hertaner auch Kontakt auf zu den Vereinen vor Ort oder gehen da ganz gerne hin. Wie ausgeprägt ist es bei dir?
Zu meiner Schande noch nicht so, wie es sein sollte.
Ist keine Schande.
Ja, doch, weil wenn ich wohne ungefähr eine Viertelstunde entfernt vom Stadion des VfL. Mhm. Die spielen zwar nur Kreisliga, aber da spielt momentan auch der LSK. Weil die haben kein eigenes Stadion mehr. Die sind jetzt hier jahrelang durch den Landkreis getingelt, über die ganzen Plätze. Und jetzt spielen sie da beim VfL. Wie gesagt, ist eine Viertelstunde von mir entfernt. Und ich bin viel zu selten da.
Ich meine, das kann ja ganz nett sein. Manchmal, wenn man mal Zeit hat, meistens gibt es da eine gute Stadionwurst oder echt noch vom ja. Grill und nicht irgend so ein Schund, sondern ja, das ja. ist dann noch richtig, da ist der Amateursport meistens besser, netter und günstiger als der Profisport und nicht, wirklich nicht schlechter.
Definitiv, aber wenn du dann irgendwie ein Hertha-Spiel Samstag hast oder noch schlimmer Sonntag, dann bist du das ganze Wochenende unterwegs und hier Landesliga und Kreisliga und wie sie nicht alle heißen, das ist ja meistens sonntags 15 Uhr. Also entweder bin ich da noch unterwegs oder ich war schon den ganzen Samstag und Sonntagvormittag unterwegs und dann habe ich einfach keine Lust mehr.
Ich habe es eben schon gesagt, du bist ja echt Vielfahrer, du nimmst ja irgendwie gefühlt alles mit. Wie du das machst, ist mir ein Rätsel, aber lass uns mal noch kurz bei Lüneburg bleiben. Ich habe mir hier zwar so Sehenswürdigkeiten oder besondere Punkte aufgeschrieben, die kann ich ja mal nennen. Am Sande ist ja so hier der Hauptplatz. Mhm. Der Wasserturm, warst du schon drauf oben? Ausblick?
Einmal, ja. An einem guten Tag kannst du wirklich sehr, sehr, sehr weit gucken. Ist es zu empfehlen?
Ja, wenn man hier ist, auf jeden Fall mitnehmen, ne?
Wenn man hier ist, auf jeden Fall mitnehmen, ja.
Salzmuseum?
Sehr interessant.
Sitzt man da vor einer Vitrine und guckt Salz an?
Nee, du kannst tatsächlich auch Salz probieren. Weil die
Frage
das,
ist so doof,
Joel. Ja, ich weiß. tatsächlich kannst du das auch tun, ja. Aber es ist ja über oder im Gebäude der alten Saline errichtet. Mhm. Also die haben da auch wirklich noch diese alten Siedepfannen und Modelle, wie das damals war. Und
also Salzgewinnung im weitesten
Salzgewinnung,
Sinne.
Das
ganze Handwerk, muss man
genau, sagen. Genau, genau. Das war ja hier nicht Bergbau, sondern durch die Sohle, also durch salzhaltiges Wasser. Da haben sie auch so einen Springbrunnen, da kannst du das Wasser probieren und sowas.
Mhm. Panzermuseum habe ich mir noch notiert, wie überhaupt der Militär hier eine Rolle spielt, weil es hier noch eine Kaserne gab. Gibt.
Drei gab's mal, ja, ja. Ja, wer es mag.
Ja, aber Bundeswehr gehört zumindest so ein bisschen mit durch. Ich meine, ich war hier mal stationiert, deswegen habe ich ja schon eine gewisse Verbindung zu Lüneburg.
Tatsächlich, ja, es ist nicht ungewöhnlich, hier Leute in Uniform durch die Stadt laufen zu sehen.
Es gibt Orte, da guckt man die Leute eher noch an und denkt sich, ups, Soldat, hast ja eher selten. Ist ja in Berlin jetzt kein typisches Stadtbild, dass du da Soldaten hast.
Nö, also hier ist das relativ normal. In der Innenstadt jetzt weniger, weil die einzige Kaserne, die ist östlich von der Innenstadt. Aber wenn du Montagmorgens am Bahnhof bist, ist ganz normal, dass die Soldaten da sind und auf dem Weg zur Arbeit.
Wer Natur mag, die Nähe zur Lüneburger Heide, auch zur Elbe, Blekede ist wunderschön da.
Ja. zur Heide, ja, man kann.
Na, da muss, wandert, wer wandert, geht in die Heide.
Ja, wenn, du musst ein bisschen, also die Leute denken ja immer, Lüneburg fahren. Liegt mittendrin in der Lüneburger Heide. Es ist nicht mehr so, es war früher so, vor einiger Zeit. Du musst ein bisschen fahren, ja, und dann nimmst du am besten die Kutsche.
Es ist wirklich, ja, du faules Ding, du willst nicht laufen. Nein,
nee, du darfst ja nicht durchfahren, also fährst du mit der Pferdekutsche und danach gehst du in ein Gasthaus und isst Heidschnucke, also Schaf. Mhm. Und sehr nett, also wer sowas mag. Gut, ist es vielleicht eher was für alte, ältere.
Nee, meistens, wenn man hier wohnt, man macht das ja nicht. Also nee. wenn das nicht dazugehört in der Gruppe oder dass man gerne wandert oder sonst wie unterwegs ist. Überleg mal, als du in Berlin gewohnt hast, was du da alles hättest machen können, was du alles nicht gemacht hast. Du bist auch nicht jedes Wochenende im Museum gewesen.
Ich war bis heute noch nie auf dem Kreuzberg, tatsächlich.
Was mir fehlt, ist, ich bin Tempelhofer und habe noch nie eine Führung durch den Tempelhofer Flughafen gemacht. Jedes Mal will ich das machen. Jedes Mal fällt mir das immer ein, am Tag, bevor ich hinfahre. Mhm. Und überraschenderweise sind die Führungen dann immer ausgebucht. Vielleicht kriege ich es irgendwann mal hin, das mal ein bisschen mit Vorlauf zu machen. Gerade, Du hast das eben so schön erzählt. Ich bin ja gebürtiger Schöneberger. Bin da aber nur geboren, um das zu betonen.
Wilmersdorf geboren.
Aufgewachsen in Tempelhof. Das muss ich jetzt auch mal betonen, weil du das eben so genannt hattest.
Ja.
Da muss ich mich ein bisschen von Schöneberg distanzieren. Geboren aber in Solana.
Das war auch eine Zwangsheirat. Schöneberg und Tempelhof. Also
ja, ich bin da auch Separatist, muss ich zugeben.
Ja, ich auch.
Von der Bezirksverwaltung mag das okay sein, aber ich würde nie sagen, ich wohne in Schöneberg-Tempelhof.
Nee.
Macht, glaube ich, auch kein Berliner,
oder? Nein, nein. Ja. Also es ist ja genauso, du wohnst entweder in Schöneberg oder in Friedenau. Also keiner, der in Friedenau wohnt, sagt, er wohnt in Schöneberg. Nee. Obwohl es offiziell schon vor der Fusion von Schöneberg und Tempelhof zusammengehört hat.
Hm. Wenn man hier Hertha-Fan ist...
Moment, eine Sache hast du vergessen.
Ja.
Das Rathaus. Weil die haben da eine Inneneinrichtung, teilweise aus dem 15. Jahrhundert. Mhm. Also wenn man da eine Führung durchmacht, das ist wirklich beeindruckend.
Ah, okay, das wusste ich nicht, weil ich kannte das Rathaus zwar von außen und habe bei einigen Seiten immer gesehen, dass das Rathaus so als Sehenswürdigkeit gepriesen wurde. Mhm. Das ist auch ein schönes Haus von außen, aber ich dachte, naja, da hast du viele Häuser hier, aber das ist wirklich die Innenansicht, die das Besondere ist.
Ja, ja, ja.
Ah, okay, das wusste ich auch nicht. Und, gut, dass du es erwähnst.
Ist auch ganz lustig, weil das ursprüngliche Rathaus wurde immer erweitert, haben sie hier noch einen Flügel angebaut, da noch einen Flügel.
Wie in Frankfurt im Römer, dann so
es genau. Ja, genau. Also es ist sehr zu empfehlen, da mal eine Führung durchzumachen.
Wie wird ein Hertha hier wahrgenommen? Ich mag diesen Blick immer von außen, weil ich glaube, Hertha-Fans in Berlin und Exil-Herthaner, die können so ein bisschen anders zurückspiegeln, wie der Verein gesehen wird. Ich glaube, man sieht sich in Berlin oftmals gerne, wie man gesehen werden möchte. Wie man aber wirklich gesehen wird, glaube ich, sehen eher die Exil-Herthaner.
Also hier ist es hauptsächlich...
Ist meine These.
Ja, es ist... Ja, die kann ich eigentlich bestätigen. Hier ist es hauptsächlich Desinteresse. Weil du bist hier so, wie soll ich sagen, du hast hier die Schnittmenge von HSVern und St. Pauli-Fans. So, und dann kommen noch ein paar Rostocker dazu und ab und zu ein paar verlaufene Hannoveraner oder sowas. Also du hast hier mit anderen Vereinen genug zu tun. Hertha ist einfach ganz weit weg.
Desinteresse ist ja auch immer eine harte Strafe, ne?
Ja, also es ist dann so, wenn man die Leute dann so trifft, dann ist es meistens so, also kein, nicht negativ, so ist aber nur, die Leute beschäftigen sich halt nicht großartig mit Hertha.
Kann es sein, dass die sagen, warum bist du denn Hertha-Fan? Sie sind verwundert und dann sagst du, ja, ich bin Berliner und dann kommt, ach so, ja.
Ja, so ungefähr, ja.
Mhm. So kenne ich das ein bisschen.
Ja, ja, es gibt hier allerdings auch relativ viele Berliner in der Gegend.
Ah, okay.
Die hierher gezogen sind. Hast du dann öfter mal, dass das einer ankommt und sagt, ach, ich komme auch aus Berlin und ist ja schön, Hertha-Fan und so weiter.
Zu wie vielen Spielen fährst du? Ich habe jetzt ein paar Mal gesagt, ich habe dich immer als Vielfahrer bezeichnet, aber da ist ja was dran.
Letzte Saison waren es, lass mich überlegen, 22, glaube ich.
Das ist nicht wenig. Wie machst du das? Also zeitlich, okay, du arbeitest nicht am Wochenende.
Richtig.
Dann willst du es tun und fährst auch wirklich. Mir wäre es zu viel. Ich brauche ab und zu mal die Erholung. Vielleicht liegt es auch am Alter, ich weiß nicht. Aber ich brauche meine Erholungsphasen. Dazu gehört auch mal ein freies Wochenende. Wie fährst du denn dahin? Weil das kostet ja auch Geld. Zug, Auto?
Ja, meistens mit dem Zug. Kommt drauf an. Also Heimspiele, meine Schwester wohnt ja noch in Berlin, in Spandau. Bei der kann ich dann schlafen. Ja, und werde dann versorgt im Prinzip. Und dann fahre ich tatsächlich meistens mit der Regionalbahn. Das dauert dann zwar 3 Stunden oder sowas, aber ich habe das Deutschlandticket, kostet also nichts im Prinzip. Bei Auswärtsspielen ist es meistens so.
Zeit und Nerven.
Ja, Regionalbahn.
So wie die Bahn sich in den letzten Jahren, ich bin echt großer Bahnfahrer, aber es ist echt. Du kannst oft zwar planen, wie du fährst, aber was dann wirklich passiert, ist eine ganz andere Geschichte.
Ja, der Witz ist, ich fahre von hier aus nach Uelzen, von Uelzen nach Stendal, dann nach Rathenow und von da aus nach Spandau. Mit 3 verschiedenen Bahnunternehmen. Also allein nach Uelzen ist der Metronom, das ist schon eine Katastrophe. Die sind tatsächlich mittlerweile schlimmer als die Bahn. Dann rüber nach Stendal ist die Deutsche Bahn. Das, naja, kennen wir alle. Und dann gibt's von Stendal nach Rathenow so ein Tuckelzug. Das sind nur zwei kleine Wägelchen. Und dann kommen immer die ganzen Leute, die irgendwelche Ausflüge machen oder was mit ihren Fahrrädern. Also das Ding ist immer voll bis zum geht nicht mehr. Muss also wirklich Glück haben, dass du mit reinkommst. Es ist jedes Mal so, dass die Leute wieder rausschicken und sagen, ihr könnt nicht mehr
mit. Das heißt, wenn du mit Schwung in die linke Tür gehst, wird dadurch mit Schwung einer aus der rechten Tür rausgedrückt.
So ungefähr, ja.
Ach, das ist nicht schön.
Ja, dann hast du nur 6 Minuten zum Umsteigen und sowas. Also, es ist immer wieder ein Abenteuer. Aber
was machst du bei den Auswärtsspielen? Fahrt ihr zusammen, macht ihr Fahrgemeinschaften? Weil ihr erfahrt ja jetzt viel, dadurch, dass du den OFC, hier die Exil-Lateraner kennst. Ihr fahrt ja oft zusammen.
Ja, wir fahren dann allerdings auch meistens mit der Bahn, mit dem ICE. Das ist dann immer sehr lustig. Morgens um 6 setzen sich alle hin und um 6:10 ist das erste Bier auf. Oh Gott. Und die armen Leute neben uns, die gucken schon immer so. Aber wir benehmen uns ja eigentlich ganz anständig.
Das konnte ich nie, ganz ehrlich. Morgens um 6, da kann ich eigentlich erstmal nur einen Kaffee trinken. Du hast ja, seitdem du im Exil lebst, wie soll ich sagen, dein Verhältnis zu Hertha hat sich ja geändert. Das hat sich intensiviert. Und das haben total viele. Jetzt erklär mir, warum. Das ist ein Phänomen, was ich ja hier in dem Podcast oft höre.
Wer sagte das vorhin? Andreas sagte das, ne? Das ist eine Brücke zur Heimat. Also, bevor ich aus Berlin weggezogen bin, ich war ab und zu mal im Stadion. Aber dadurch, dass meine Familie und auch tatsächlich mein Freundeskreis keinen Bezug zum Fußball hatte, habe ich das meistens zu Hause vorm Fernseher geguckt oder vom PC über ganz bestimmt legale Internetanbieter. Und ja. Und ich hatte also wirklich nicht dieses Gemeinschaftsgefühl. Ja, also ich war Hertha-Fan, klar, habe auch so gut wie alle Spiele geguckt, aber dieses, was man immer sagt, die Hertha-Familie, dieses Gefühl hatte ich nie. Und dann bin ich hierher gezogen, habe das erstmal auch so weitergemacht. Bin erstmal gar nicht mehr zu Hertha spielen, weil ist ja ganz schön weit weg, wie du auch sagtest, ne?
Naja, und alleine macht das auch keinen
Spaß. Genau, alleine macht es auch keinen Spaß. Und dann war halt dieses Relegationsrückspiel in Hamburg. Und da habe ich gesagt, das ist eine halbe Stunde mit der Bahn. Also, wenn du jetzt nicht dahin fährst, dann kannst du es eigentlich gleich sein lassen. Und dann habe ich über Twitter das verkündet. Ich will da hin. Und dann hat sich Atze Peng gemeldet. Und dann sind wir da zusammen hingefahren. Und wie ich schon sagte, in dem Moment, wo ich quasi am Stadion ankam, war da dieses Gemeinschaftsgefühl. Weil es sind alle davon ausgegangen, wir steigen ab. Aber sie waren trotzdem alle da und haben alle ihr Bestes gegeben. Und dann habe ich gedacht, ja, verdammt, dir fehlt so ein bisschen was. So ein Stück Heimat fehlt einem dann doch. Und das habe ich irgendwie bei Hertha gefunden. Das, wie soll ich das erklären? Also ich hatte so ein bisschen Heimweh. Und bei diesem Spiel war es weg. Weil du hast einen Berlin-Bezug irgendwie.
Ja, ich glaube, dass Hertha immer ein Bezugspunkt ist für jeden, der mal in Berlin gelebt hat oder einen Bezug zur Stadt hat. Und Hertha ist dann wie so ein bisschen wie so ein Stellvertreter, wie so ein Bezugspunkt.
Ja, genau.
Und vor allem ab dem Moment, wo man andere findet, mit denen man zusammen fahren kann, die ja vielleicht eine ähnliche Geschichte haben, Berlin mögen oder selber mal in Berlin gelebt haben, das verbindet natürlich. Und das kann man vielleicht jemand, der in Berlin wohnt und das nicht kennt, wahrscheinlich kaum vermitteln. Aber das ist
eigentlich gar nicht
eine ganz starke Bindung oder bei vielen wirklich eine ganz große Motivation oder ein Anlass, dann mehr für Hertha zu machen. Das geht mir ja auch so. Ja. Ich war nicht so oft bei Hertha oder habe nicht so viel mit Hertha gemacht, als ich noch in Berlin gewohnt habe. Das ist dann eben stärker geworden ab dem Moment, wo ich weg war. Also das ist halt witzig, dass das ein Phänomen ist, was ich fast von allen immer mitbekomme. Das ist höre ich eigentlich fast von jedem. Also das ist schon witzig.
Ja, aber
umso bedauerlicher finde ich es allerdings, dass von Hertha BSC da auch nicht mehr Unterstützung kommt, andere Hertaner, andere Exil-Hertaner zu finden. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, das, was du an Unterstützung hast, andere OFCs zu finden auf der Homepage, das finde ich immer noch zu wenig. Und ich verweise in dem Kontext gerne nochmal an die Google Maps vom Exil-Hertaner-Podcast, wo wir versucht haben, dort zu lokalisieren, wo die Fanclubs oder wo zumindest Gruppen sind, dass man da mal gucken kann. Die haben wir in der Karte eingezeichnet, dass man schauen kann, ob die halbwegs in der Nähe sind. Ist zumindest mal ein Versuch, da ein bisschen zu helfen. Leider ist es so, dass wir nicht so viele OFCs haben und so verbreitert sind, dass das oder auf der Fläche vertreten sind, dass wir überall zu finden sind. Aber es reicht einem ja auch schon mal, wenn man vielleicht mal das Glück hat und einen in der Nähe findet und zumindest mal fragen kann.
Ja, bei uns ist auch noch so ein bisschen das Problem, Niedersachsen ist halt sehr, sehr groß. Und wir wohnen auch wirklich verteilt, also mit dem Schwerpunkt Nordheide, hier Lüneburg, Rothenburg, Buchholz. Und zweiter Schwerpunkt ist Hannover. Und mittlerweile sind auch welche wieder zurückgezogen nach Berlin. So. Also wir wohnen da ziemlich verteilt. Wir halten dann über WhatsApp Kontakt und treffen uns dann aber meistens bei den Spielen. Also irgendwie 2, 3 von uns sind eigentlich bei jedem Spiel. Wenn du natürlich jetzt in Hannover ein Spiel hast oder in Hamburg, dann kommen wir auch mit 20 Leuten oder sowas. Ist schon klar. Aber das ist so ein, es könnte ein Tick enger sein, ja. Aber es funktioniert.
Wir hatten es immer so nebenbei schon anklingen lassen. Gibt es noch irgendwas, wo du sagen würdest, was du dir für Exil-Hertaner noch an Verbesserungen oder Änderungen wünschen würdest, wo vielleicht Fans selber mehr machen können oder wo der Verein mehr machen kann? Es ist eine große Frage. Ich hoffe, dir fällt was ein. Ein bisschen was haben wir ja schon genannt.
Ja, ja, also dieses klassische Thema, dass man so ein Kontingent an Karten für die Leute zurückhält, die da wohnen. Mhm. Ja, also dass man guckt, was sind die Postleitzahlen da, und ich habe in der Datenbank die Postleitzahl meiner Mitglieder, dann einfach sagt, wollt ihr Karten haben oder nicht? Wir haben extra für euch welche reserviert. Ansonsten auch das, was du gesagt hast, dass man da wirklich irgendwie guckt, dass man die Leute, die Exil-Hertaner, besser vernetzt bekommt. Mhm. Weil im Moment muss man sich das selber suchen. Ich habe auch diese Liste gesehen auf der Hertha-Website, die ist furchtbar. Ist einfach nur runtergerattert, und ja, kannst dich halt da mal melden irgendwie.
Kein Ansprechpartner, kein Richtig, Ort.
Gar nichts. Also es ist eine Katastrophe. Ja,
ich meine, der Name Exil-Hertaner Niedersachsen hilft dir noch ein bisschen.
Ja.
Aber es gibt ja auch manchmal Namen, die blauen Jungs oder so, da weißt du jetzt auch nicht, wo die jetzt sind.
Richtig.
Weiß nicht, ob es die jetzt gibt, aber nur als Beispiel, wo du
halt ja, genau.
das zuordnen kannst, wo sind die denn?
Und du hast auch keinen. Dass der sich mal vorstellen kann, dieser OFC. Also wenn es nur eine Kurzbeschreibung ist. Du hast einfach nur den Namen vom OFC und eine Postleitzahl. So, du kannst ja nichts. Diese Hemmschwelle, sich da zu melden, ist wahrscheinlich ziemlich groß. So, also wir haben es mitgekriegt über Twitter, melden sich dann mal Leute, ja, ich komme da und dahin, da und daher, Entschuldigung. Und ich suche halt andere Hertha-Fans und so weiter. Die melden sich nicht über diese Liste auf der Hertha-Webseite, sondern weil sie unseren Auftritt auf Twitter sehen. So. Da könnte man von Hertha aus, ja, also zumindest, dass man irgendwie so eine Art Kurzvorstellung auf dieser Internetseite hat. Dass man jeden OFC mal anschreibt, ja, wollt ihr nicht irgendwie 5 Sätze zu euch schreiben und
Also was ich vom Podcast aus anbieten kann, ist ja so, dass falls irgendjemand sagt, pass mal auf, wir sind kein OFC, wir sind eine Gruppe von so und so vielen Leuten, wir sind von mir aus in Flensburg oder so und so.
Ich weiß, von wem du redest.
Kannst du uns vielleicht einen Beitrag bei dir schreiben und auf irgendwas verlinken, dann kann ich das immer machen. Aber da muss man mich halt anschreiben und ich muss halt wissen, dass die Betroffenen damit einverstanden sind. Also einfach ist halt immer, wenn man irgendwo eine Facebook-Seite oder eine Twitter-Seite hat, dann kann ich drauf verlinken. Ab dem Moment, wo ich da Adressen oder Namen oder so nenne, muss ich immer ein bisschen gucken mit Datenschutz. Da weiß ich immer nicht, ob ich dann schon Probleme bekomme. Und es ist halt wichtig, dass die Betroffenen vor allem einverstanden sind. Also wer da einen Platz sucht, ohne sich gleich eine eigene Homepage zu machen, vielleicht kann ich da ein bisschen helfen. Aber man muss mich dann halt anschreiben oder kontaktieren. Ich würde da helfen. Das wäre nicht so das Problem. Ein Podcast, der Exilhartana-Podcast heißt, da kann man auch was für Exilhartana machen. Dafür gibt's den Podcast. Das habe ich mir ja nun irgendwie auf die Fahne geschrieben. Muss man sich halt trauen. Schlimm ist, ich helfe gerne, wollte ich damit sagen.
Ja, und ein Punkt gibt es dann auch noch, das ist auch wieder so ein ewiges Thema, die Mitgliederversammlung. Also man muss ja nicht gleich, was wir natürlich gerne hätten, dass man online abstimmen kann. Ich verstehe, dass man da Bedenken haben kann, ja, wegen der Sicherheit etc. Aber dass man zumindest einen Livestream anbietet. Der ist dann geknüpft an die Mitglieder-ID und du kannst dich dann nur damit einloggen und kannst sie zumindest verfolgen. Du bist nicht darauf angewiesen, dass irgendwie 3 Tage später mal diese Zusammenfassung auf YouTube erscheint. Das ist aber auch so ein Ding, was viele Hertaner aus Berlin gar nicht verstehen. Also
was? Ja, wobei das ja auch nicht mal eine Sache von Exil-Hertaner ist oder nicht. Das trifft ja auch jeden, der Mitglied ist in Berlin, wo das Kind krank ist.
Ja, natürlich.
Wo du plötzlich nicht hin kannst, weil kennt jeder, der ein kleines Kind hat. Die haben heute von heute auf morgen plötzlich Fieber. Du kannst nicht weg, brauchst irgendjemand, der aufpasst. Wir hatten zu Corona-Zeiten, wo die Leute in Quarantäne waren, wo du sagst, an sich, ich kann dem ja folgen, aber ich muss halt zu Hause bleiben. Warum kann ich das nicht wenigstens über Videostream sehen?
Ja, natürlich.
Es gibt Leute, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, die körperliche Gebrechen haben, die sagen, mich würde es eigentlich interessieren. Ich würde es technisch vielleicht auch hinkriegen, aber ich krieg's halt mit dem Laufen nicht hin. Oder wer im Krankenhaus liegt nach einer OP und sagt, ja, im Kopf ist alles klar, aber ich habe eben ein Gipsbein oder sonst irgendwas.
Ja,
und man hatte mir das auch mal gesagt, dass man vielleicht ein bisschen aufpassen soll, dass es gerade bei der Geschichte mit einer Videoübertragung ja nicht nur darum geht, dass ob es nun Exilhartaner sind oder nicht, sondern dass jedes Mitglied, was aus irgendeinem Grund verhindert ist, die Möglichkeit ist, zumindest zu sehen, wenn man aus anderen Gründen nicht teilnehmen kann.
Natürlich. Ich kenne auch Leute, denen geht's dann psychisch nicht so gut. Die gehen dann auch
eine Möglichkeit,
gehen auch nicht ins Olympiastadion, weil das einfach zu viel ist. Es sind zu viele Menschen, kommen damit nicht klar. Die gehen dann natürlich auch nicht zur Mitgliederversammlung.
Ja.
Es ist logisch. Aber die wollen trotzdem wissen, was passiert. Und wenn du eine Zusammenfassung nur dir anguckst, auch wenn die 40 Minuten lang geht, ne, die Mitgliederversammlung geht 6 Stunden. Du verpasst immer irgendwas. Und so eine Zusammenfassung ist ja dann auch immer eine Auswahl von jemand anderen, welche Informationen du bekommst. Und einfach, dass die Mitglieder, auch wenn sie nicht abstimmen können, einfach die Möglichkeit haben, sich sämtliche Informationen selber anzuhören und selber für sich zu bewerten. Das müsste möglich sein.
Ich fand das nochmal ein tolles Beispiel mit dem, dass Leute wirklich große Menschenansammlungen nicht mögen.
Ja, natürlich.
Das ist jetzt natürlich nicht, dass es alle haben, aber ich kenne tatsächlich einige Leute, die bestimmte Versammlungen vermeiden, weil es ihnen zu eng ist. Die fühlen sich da nicht wohl. Oh ja, haben wir eine Stunde schon brutto?
Tatsache.
Fast, ne? Sand ist fast durch.
Hey, hey.
Wahnsinn. Was hatte ich aufgeschrieben? 25 Minuten? Wir haben leicht überzogen, würde ich sagen.
Du.
Aber ist ja okay.
Es ist Sonntag, ich habe Zeit.
Ja, na, ich muss das alles nochmal schneiden und nachbearbeiten. Du weißt ja mal, bei mir ist immer Nachbearbeitungszeit brutto mal 3. Und das, aber es ist okay, also hat ja Spaß gemacht oder macht noch Spaß. Dann gucken wir aber vielleicht trotzdem mal, so jetzt muss ich mal gucken, wo waren wir denn stehen geblieben? Kommen wir nochmal vielleicht mehr auf Hertha selbst zurück. Also danke nochmal für die Beispiele, Vorschläge.
Bitte.
Bin ich auch sehr für.
Ja, aber wie gesagt, was ich da schon an Diskussionen hatte mit Leuten, die aus Berlin, die das dann nicht verstehen, also jetzt nochmal speziell auf Exil-Hertaner gemünzt, ja, das ist ja nur 2-mal im Jahr, wenn es euch so wichtig wäre, könntet ihr ja kommen, nehmt euch doch einfach Urlaub.
Ich habe auch manchmal Einschränkungen gehört, wo ich manchmal mit Schaudern den ein oder andere Begründung gehört habe, wo ich immer denke, wir reden so von einer Hertha-Familie, wir preisen das Mitglieder oder diese Hertha-Familie oder Fans, Hertha-Fans ja mal mindestens untereinander solidarisch sein sollten, dass das ganz wesentlich zum Zusammenhalt eigentlich von Fans gehört Und die Selbstverständlichkeit, mit der manchmal dann Sachen eingefordert werden, wo ich dann denke, mein Gott, wie einfach tun es sich Menschen manchmal damit zu sagen, na, das Geld und die Zeit kannst du schon aufbringen, wenn du wirklich Fan bist.
Genau.
Also wenn es in ganz Deutschland nicht Leute gibt, die genauso unter hohen Mieten leiden, die ein Problem haben mit Inflation, wo man sich überlegt, kannst du zu dem Spiel noch gehen, kannst du das leisten, sind die Tickets zu teuer, kriegst du noch günstige, kannst du irgendwo mitfahren? Und dann ist man sehr kulant, wenn es um das Geld von anderer Menschen geht, die vielleicht ja auch nicht unbedingt das so raushängen lassen wollen. Also wenn jemand sagt, Mensch, mir geht's finanziell nicht gut, aber das muss ich jetzt nicht unbedingt jedem noch darlegen und erklären, das ist ja auch was Persönliches. Es gibt ja vielleicht auch Leute, denen ist das unangenehm. Da finde ich das eigentlich manchmal eine Unart, denn so eine ganz merkwürdige Begründung dafür.
Ja, und es ist ja nicht nur das Geld, es ist ja auch die Zeit. Also
klar.
Ich zum Beispiel, ich fahre dann hier, wenn ich da hinfahre, fahre ich morgens um 6 oder was los.
Mhm.
Bin dann die paar Stunden auf der Mitgliederversammlung und fahre dann wieder meine 3 Stunden zurück. So, und dann bin ich den ganzen Tag unterwegs.
Ja.
Natürlich ist es mir wichtig, ich werde jetzt auch natürlich im Herbst dahin fahren, wenn die Präsidentenwahl ist. Aber du hast ja auch ein Sozialleben, du hast Familie, kleine Kinder, was auch immer. Und dann von den Leuten zu erwarten, naja, ist ja nur 2-mal im Jahr, kannst du ja mal eben so locker machen. Nee, das ist nämlich mein Leben und nicht deins. Und wie ich mir das einteile, das ist meine Sache.
Ich finde ja eigentlich schon alles mit dem Regionalexpress zu fahren. Ich meine, machen ja auch viele aus Berlin, wenn sie irgendwie zu einem Auswärtsspiel machen. Also ich
glaube. Ja, also das Härteste, was ich bis jetzt gehört habe, war nach Karlsruhe, glaube ich, 13 Stunden mit der Regionalbahn.
Ach du Scheiße.
Das war großartig.
Heftig. Lass uns mal zum Trainerteam kommen. Nochmal zu Hertha ein bisschen konkreter.
Mhm.
Mir ist beim Vorbereiten für die Folge heute schon aufgefallen, dass ich bei vielen so das wahrnehme, aber oftmals mit einem ganz komischen Gefühl nur beurteilen kann. Ich kann jetzt keine Analyse machen von Trainer zu Trainer, von Spieler zu Spieler und sagen, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Wir können es mal bei dem Trainerteam so ein bisschen versuchen. Soll ich erstmal zusammenfassen, was sich eigentlich geändert hat?
Ja, gerne.
Also, was allen ja bekannt ist, dass Christian Fell Nachfolger von Paul Dardai geworden ist. Der spielt gerne in einem 4-3-3. Der Torwartcoach Andreas Menger, der bleibt. Mhm. Der war ja auch viel in der Kritik. Ob man berichtigt oder nicht, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Athletiktrainer Henrik Kuchnow und Henrik Fied bleiben, auch unter Fjell. Dann ganz neu dazugekommen Patrick Ebert. Der ist zwar, glaube ich, schon im Verein, aber jetzt als Umstoßer kennt man ihn. Oder als, was war das, Spiegelabtreter?
Ja,
Spiegelabtreter. Das kriegt er nicht mehr los.
Und jetzt darf er die Freistöße trainieren. Also es ist großartig.
Ja, da hatte er aber auch unterschiedliche gute Freistöße, der liebe Patrick,
ja,
oder?
So doll waren die damals nicht.
Dirk Kunert kommt zum Funktionsteam zurück, der hat auch eine lange Hertha-Geschichte. Bei den Profis wird Ebert als Standard- und Individualtrainer agieren. Der spielte von 1998 bis 2012 bei Hertha BSC. Das ist richtig lang.
Ja.
Auch hier lese ich nochmal beim Kunert vor, was ich gefunden hatte. Der ist 56 Jahre alt, spielte einst selbst für Hertha, arbeitete von 2000 bis 2009 im Nachwuchsbereich des Vereins und wird künftig als Übergangstrainer für die Talente der U19 und U23 und der Profis verantwortlich sein. Er soll für eine noch bessere Verzahnung zwischen Jugend- und Profibereich sorgen. Eberts Erfahrung als Spieler, die ist üppig, der war viel unterwegs, aber bei vielen Vereinen. Im Trainerstab ist die Erfahrung, die er da hat, sagen wir mal noch eher übersichtlich. Der ist ja letzte Saison zur Hertha BSC zurückgekehrt, durchlief, ich wusste nicht mehr genau, was er macht, aber das wurde in einem Artikel mal geschrieben, als er durchlief gleich mehrere Stationen in der Berliner Akademie. Jetzt geht er zu den Profis. Der Trainer Reis, den viele als Coach haben wollten, der ist jetzt Nachwuchscoach bei Manchester City. Dem wird man ein Angebot gemacht haben, zu dem man nicht, was er nicht ablehnen konnte, vermute ich mal.
Ja, definitiv.
Ja, Trainerwechsel. Fandst du das erstmal überhaupt gut, Palko Dardai gehen zu lassen? Ich glaube, da gibt es immer noch ein bisschen unterschiedliche Meinungen zu. Ich glaube nicht, dass unisono alle sagen, das war richtig. Schwere Frage, ich weiß.
Kurz gesagt, die Trennung war richtig. Mhm. Also ich bin der Meinung, Pal war der richtige Trainer für diese Saison, dass man das Ganze erstmal stabilisiert, weil wir hatten ja 40 Kaderbewegungen oder sowas. Und direkt nach dem Abstieg, also
gefühlt 80.
Ja, es war.
Ich krieg teilweise den Kader von vor 2 Jahren nicht mehr zusammen, weil sich so viel geändert hat.
Genau. Das ist es eben. Also der war genau der Richtige, um Ruhe reinzubringen, alles zu stabilisieren, alles auf ein Ziel einzuschwören. Aber letzten Endes haben wir ja am Ende der Saison über die gleichen Probleme geredet wie am Anfang. Also ich kann verstehen, der Start war schwierig, weil wir hatten den Kader wirklich sehr, sehr spät zusammen. Zwischendurch waren, ich weiß gar nicht, Corona oder irgendein Virus grassierte da um das Pokalspiel rum. Ne? Und aber am Ende von der Saison hatten wir trotzdem immer noch diese Defensive, die wie ein Hühnerhaufen rumgelaufen ist. Und vorne hat es nicht funktioniert, weil es einen Plan gab, sondern weil Reese und Tabakovic einfach besser sind als der Rest der Liga. Also ich fand ihn für die Saison den richtigen Trainer. Aber wenn du jetzt wirklich diesen Schritt machen willst und aufsteigen willst oder musst, dann brauchst du einen anderen Trainer. Weil ich glaube nicht, dass Pal die Mannschaft so weiterentwickelt hätte oder auch sein System erstmal so weiterentwickelt hätte, dass das möglich wäre, dass wir aufsteigen. Vor allem nicht, wenn jetzt Köln und Darmstadt dazukommen. Es wird nämlich nicht leichter.
Pal hatte, glaube ich, vor der Saison sinngemäß versprochen oder gesagt, er glaubt, dass er mit dem Team einen einstelligen Tabellenplatz hinbekommen kann, dass er Jugendspieler einbinden kann und dass er sozusagen wieder für eine gute, für gute Stimmung wieder, dass die Stimmung im Team wieder stimmt. Und irgendjemand hatte mal geschrieben, eigentlich hat Pal alles gehalten, was er versprochen hat, aber auch nicht mehr. Man kann ihm jetzt eigentlich nicht vorwerfen, irgendwas nicht getan zu haben.
Nein.
Es gibt ja manchmal Trainer, wie, ich sag mal, Korkut, wo du sagst, da scheint es ja vorne und hinten, also so der Zwang zu sagen, es geht einfach nicht mehr, der war ja nicht so groß wie jetzt bei Dardai.
Nein, also
es gibt andere Vereine, die sagen dann nicht zwangsläufig, wir müssen den austauschen.
Nein, wie gesagt, der Wechsel war auch nur, also was heißt nur richtig im Hinblick darauf, dass du aufsteigen willst. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir mit Pal aufsteigen würden. Wir würden wieder irgendwo im Mittelfeld landen. Also wir wären nicht abgestiegen, ja. Wir würden nicht in die Gefahr kommen. Aber wirklich, dass wir so eine Spitzenmannschaft sind, also in Anführungszeichen, weil wir reden von der zweiten Liga, ne? Dass wir wirklich aufsteigen würden, das würde Pal, glaube ich, nicht hinkriegen.
Was gibt dir denn die Hoffnung, dass wir das mit Fjell machen? Hast du die Hoffnung überhaupt? Also er ist ja nur ein Baustein von mehreren. Es gehört ja noch ein Kader dazu.
Ja.
Ist er der bessere Trainer als Dardai? Ich bin da sehr abwartend und ich glaube, die meisten anderen Fans auch.
Ich weiß es nicht. Ich habe mir, also letzten Endes zählt im Profifußball ja das Ergebnis. Also ja, es ist leider so.
Die Phrase der Woche heute von David.
Ja, ich habe auch Kleingeld dabei fürs Rasenschein. Alles gut. Aber es ist ja so. Und man kann ja so viel reden von, er hat die Spielidee und die passt so super zum Kader. Und ja, kann man alles sagen. Aber letzten Endes, ich habe mir mal den Punkteschnitt angeguckt bei Nürnberg, das waren irgendwie 1,18 oder sowas. Und in Dresden war es noch schlimmer. Ja, wenn er seine Ideen umgesetzt kriegt, dann kann das durchaus funktionieren. Allerdings hat man auch in Nürnberg gesehen, die Hinrunde war ganz gut. Also der Start war ziemlich gut, danach war es okay und die Rückrunde war katastrophal. So, und was man so aus Nürnberg hört von Nürnberger Fans, er hat nicht so wirklich einen Plan B. Also wenn seine Spielidee nicht funktioniert, dann scheitert das Ganze krachend. So. Und was mir dem auch noch aufgefallen ist, in Nürnberg weint ihm keiner hinterher. Und das ist mir wirklich, also da kann er wahrscheinlich nichts dafür. Weiß ich nicht, ich möchte ihn jetzt nicht beurteilen. Ich kann nur, ne, von den Zahlen her, die ich habe, aber das ist mir wirklich sehr negativ aufgefallen, weil normalerweise, wenn du einen guten Trainer hast, guck dir St. Pauli an. Ja, gut, die sind jetzt alle ziemlich sauer, weil Hürzeler geht, ne? Aber die sind halt emotional verbunden. Und in Nürnberg war es einfach so, ja gut, dann ist er halt weg.
Also ich merke auch, wie ich bei Fjell immer so ein bisschen im Trüben fische, weil ich nach genauso Aspekten suche wie du auch. Hm. Wie hat er sich in Nürnberg geschlagen? Wie verabschiedet man ihn da? Wie zufrieden sind da die Fans? Und da sehe ich auch immer so, naja, da kommt jetzt kein Übertrainer, der nicht gefühlt nicht schlechter oder besser ist als Dardai, der vielleicht eher von der Taktik her einen 4-3-3 spielt, was ja Dardai nicht so gemacht hat. Ich glaube, dass der Kader darauf jetzt sehr ausgerichtet wird,
ja,
dass man die Schwächen im Mittelfeld, die wir ja wirklich im alten Kader hat, versucht auszubügeln, wobei natürlich auch darunter auch ein Dardai gelitten hat. Diese Grundsatzfrage, holt ein jeweiliger Trainer immer das Beste aus dem Kader raus? Und kann man das vergleichen, weil ja sowohl Nürnberg als auch wir einen unterschiedlichen Kader hatten und jetzt im neuen Jahr auch wieder haben werden, ob man da nicht manchmal Äpfel mit Birnen vergleicht? Eigentlich wäre ja immer die Frage, hat der in Nürnberg aus diesem Kader das Beste rausgeholt und Dardai in Berlin das Beste aus diesem Kader?
Ich würde bei beidem vorsichtig Nein sagen.
Wahrscheinlich wäre mehr Potenzial gewesen bei beiden. Ja. Also deswegen würde ich jetzt mal sagen, ich sehe den Wechsel des Trainers da eher als neutral.
Ja, also genau, also was ich noch sagen will, für mich sind das zwei verschiedene Punkte, ob der Dardai-Abgang richtig war oder ob Fjell der richtige Trainer ist. Also die sind für mich nicht verbunden, sondern ich sage, ja, Dardai, dieser Wechsel war jetzt richtig. Das Fjell, ich weiß es nicht. Also ich gebe ihm natürlich eine faire Chance. Ich bin auch der Erste, der sagt, du, ich habe mich geirrt, Nürnberg, Dresden, irgendwas war da, dass es nicht funktioniert hat, bei uns ist er super. Aber ich bin da genau wie du sehr, sehr abwartend.
Was mich sehr neugierig macht, ist der Assistent Monroy,
ja,
der ja eine Vita hat, die beeindruckend ist.
Richtig.
Ich lese es mal vor, wo der überall war, was der alles gemacht hat. Das hört sich ja an wie ein Who is Who im internationalen Fußball. Scout beim FC Porto und Atletico Madrid. Arbeitete im Jugendbereich als Trainer bei Boavista Porto sowie bei dem FC Barcelona. Mhm. Bei Milan als technischer Direktor im Nachwuchs. Unter Trainer Bielsa war er 2021 Co-Trainer bei Leeds United. Später folgte die Cheftrainerposition bei Xanti und Co-Trainererfahrung bei Olympiakos Piraeus und West Brom, wo er unter anderem mit Carlos Corberan arbeitete. Also das ist ja eine Vita, da muss ich sagen, wow. Als Assistent, da kommt eine Menge Fußballerfahrung mit dazu, international, also das, ich frage mich die ganze Zeit, warum kommt der zu Hertha, um ehrlich zu sein.
Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt. Also da scheint so einer zu sein, der ist als Co-Trainer seine Rolle gefunden hat, ja, also der wahrscheinlich als Cheftrainer, ich weiß nicht, er hatte ja nur eine Position da, glaube ich.
Co-Trainer war.
Ja, meistens, ne? Mhm. So. Also scheint so Berufs-Co-Trainer zu sein, aber ich glaube, das macht er sehr, sehr gut und ich glaube, er hat sehr, sehr viel Ahnung von dem, was er tut.
Ja, also das finde ich echt extrem spannend. Man weiß ja dann immer nicht, wie das in so einem Trainerteam, was das intern bewirkt. Dazu müssten wir jetzt mit zu den Trainersitzungen, zu dem Ganzen kommen. Kann ich jetzt nicht, aber ich finde, das klingt wahnsinnig spannend. Da habe ich den Eindruck, dass Hertha dieses gefühlte Manko, ob man wirklich Co-Trainer hat, den Trainer so unterstützen können, dass auch ein Dardai noch besser wird, da ist man so ein bisschen dran, nur dass jetzt halt Dardai geht und man sich an der Stelle, glaube ich, gut verstärkt. Bei Patrick Ebert, da habe ich viel Berlin mit dabei, jemand, der jetzt, glaube ich, auch versucht, in den Trainerstab zu kommen. Wir werden der Aufstieg oder nicht Aufstieg, ich glaube nicht, dass der an Patrick Ebert
hängen
wird.
Nicht.
Das wird eher die Kaderzusammenstellung sein. Ich habe ein ganz komisches Fazit. ich lasse mich überraschen, was daraus geht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ein bisschen ratlos, wenn man mich fragt, habe ich jetzt einen besseren Trainerstab? Wenn ich die Vita von Monroy sehe, finde ich an der Stelle ja. Definitiv. Bei Fjell reagiere ich so, wie ich glaube, die meisten Fans abwartend. Mhm. Nicht negativ, aber man will ja nicht den eigenen Trainer irgendwie Probleme machen. Man will ja, dass der erfolgreich ist.
Natürlich.
Das hilft ja meinem Verein nicht, wenn ich einem Trainer wünsche, nicht erfolgreich zu sein. Es ist halt nichts, wo wirklich jetzt Begeisterung rauskommt. Ich weiß aber auch nicht, welcher Trainer es hätte sein sollen, damit ich begeistert bin. Reis haben sich viele
gewünscht. Ja, Reis haben sich viele gewünscht. Kurz noch zu Patrick Ebert. Individualtrainer kann ja sehr, sehr viel heißen. Ich weiß jetzt nicht, was ich mir darunter vorstellen soll. Standardtrainer, es kann ja nicht schlechter werden. Es kann ja eigentlich wirklich bei uns nicht schlechter werden mit den Standards. Also
immerhin, wir haben letztens mal wieder angefangen, Tore zu schießen nach Ecken.
Ja.
Das hatten wir auch lange nicht. Wir machen uns,
ja. Also
auf kleinstem Niveau.
Ich denke mal, das ist so eine Position, wo er Erfahrung sammeln soll als Assistenztrainer mit beschränktem Bereich, ne? Dass er wirklich nur die Erfahrung sammelt, wie gehe ich mit den Spielern um, wie bringe ich mein Konzept rüber. Monroy bin ich sehr positiv gestimmt, dass der wirklich Ahnung hat. Fjell, wie gesagt, muss man abwarten. Also wenn er schafft, wunderbar. Wenn nicht, dann kommt für mich Kunert ins Spiel. Weil du hast einen, der hat Erfahrung als Cheftrainer in Jena und beim BFC, bin ich der Meinung. Und
Ein alter Recke.
Also es ist wirklich
nicht so. Das war nur positiv gemeint.
Ja, ja. Also es ist wirklich nicht so, dass ich mir das wünsche. Wirklich, wirklich nicht. Aber falls es mit Fjell nicht funktioniert und wir stehen da mitten in der Saison und sagen, okay, der Trainer muss gewechselt werden, dann werden sie nicht bei Dardai nochmal anrufen, sondern werden sie erstmal Kunert auf den Posten setzen.
Möglich, ja.
Davon gehe ich ganz fest aus, dass das auch so eine Art Backup ist. Also für den Fall der Fälle. Wie gesagt, ich wünsche mir das nicht. Ich gehe ehrlich gesagt auch nicht davon aus, dass wir jetzt wirklich so schlimm abstürzen, dass wir mitten in der Saison sagen, okay, wir brauchen den neuen Trainer. Aber falls es so kommt, dass dann Kunert gleich in der Startposition steht.
Also ich halte es für denkbar, aber ich wünsche es mir eigentlich auch nicht so. Nee, wie du. Denn, also, wenn das passieren würde, dann hätte Hertha ja ein Problem gehabt. Dass,
ja.
Wir wollen ja eigentlich aufsteigen. Und jetzt, wenn ich jetzt auf den Kader komme, und das würde ich jetzt ganz gerne, dann habe ich wieder das gleiche Gefühl wie bei den Trainern. Ich gucke mir das an, was da an Spielern kommt, und denke mir, wenn alles optimal ist, spielt Hertha um Aufstieg mit. Da muss aber wirklich alles passen. Und da bin ich mir schon wieder nicht sicher, weil es mir bei vielen Spielern so geht, wie beim Trainer auch. Ja, kann man versuchen, aber ich weiß nicht wirklich, auf was Hertha sich da einlässt. Also ich fange mal ganz einfach an. Julian Eitschb, also erstens, wir wissen bei ganz vielen Spielern überhaupt nicht, ob die bleiben. Wir werden,
ja.
Wir können, selbst wenn wir jetzt von unserem Know-how so weit wären, wir könnten gar keine Kaderaufstellung machen, weil so viele Spieler noch da sind, von denen wir nicht wissen, ob die bleiben, bei denen sehr auch fraglich ist, ob die bleiben. Wir wissen wieder bis zum Schluss nicht, wer nachher in diesem Kader ist. Und das ist jetzt, bevor ich weiß, welche Spieler kommen, meines Erachtens jetzt schon der Nachteil, den wir in die neue Saison nehmen. Wir werden wieder eine Vorbereitung machen, wo dann wieder Spieler kommen und gehen. Und nachher, wenn dann die Transferperiode vorbei ist, erst dann wissen wir langsam, wer alles da ist. Wir machen wieder denselben Kram wie in den Vorjahren.
Also tatsächlich sind für mich die potenziellen Abgänge interessanter als die Zugänge, die wir bis jetzt haben. Hm. Weil entweder geht gar keiner, dann hast du wirklich einen Kader wie letztes Jahr, der massiv verstärkt wurde, kann man ja so sagen dann. Oder du hast eine Mannschaft mit einem komplett neuen Gesicht. Wenn wirklich alle gehen, die gehen könnten, sollten, wie auch immer.
Dann fangen wir doch mal an. Also Julian Eitschberger wird auf jeden Fall zurückkommen. Der hatte eine Leihe gehabt. Der war beim Halleschen FC gewesen, hat da Spielzeit bekommen, hat sich richtig gut gemacht. Und ich haue es jetzt mal raus, ist für mich ein Teil des Berliner Wegs, ein bezahlbarer Spieler. Der wird auf jeden Fall im Kader bleiben. Man wird es wieder haben wie im letzten Jahr, dass man hofft, dass der auch die Weiterentwicklung bei Hertha BSC weitermacht. Das hat in der letzten Saison super geklappt. Mhm. Unter dem Strich, wie viele Spieler diesen Sprung in die zweite Liga geschafft haben. Da hilft dann echt zweite Liga. Wird jetzt nicht der entscheidende Punkt sein, um die Kaderlücken zu schließen, aber finde ich völlig in Ordnung.
Nö, aber wenn Kenny jetzt wirklich geht, dann hast du Eitschberger und du hast Sefolk. So, also mit dem haben wir verlängert. Haben alle gesagt, was für eine Katastrophe der ist und nach dieser Saison.
Das war ein verrückter haben Vogel.
Aber er ist einfach großartig. Den kann man nur lieb haben.
Als er bei Hertha angefangen hat, das war so chaotisch bei dem in der Art.
Ja.
Einerseits mochte ich den für seine Dynamik, für seinen Zug nach vorne, aber der hat hinten Fehler gemacht, wo man sich nur die Haare raufen konnte. Und ich habe schon mehrfach gesagt, den sehen wir bei Hertha nicht wieder, der muss gehen. Und ich habe auch die ganze Zeit schon gedacht, Hertha wird gucken, dass er irgendeinen Abnehmer für den kriegen und dann ist er halt immer wieder da und macht teilweise irre Spiele.
Ja, und also es ist...
Und rackert.
Ja, ja, er rackert. Es ist nicht fehlerfrei, überhaupt nicht. Aber er wirft immer alles rein. Das ist der, der wirklich immer 100% gibt.
Der hat doch dieses Wahnsinnsspiel gegen Düsseldorf mal gemacht, ja, ne? Es ist unfassbar, was der da gelaufen ist.
So, also deshalb hinten rechts, auch wenn Kenny hat eine gute Saison gespielt. Also ich war ganz ehrlich, vor der Saison habe ich gesagt, der muss weg. Das war so mein, in Anführungszeichen, Lieblingsspieler. Ja. der hat sich aber gemacht, aber
auch, ja,
der ist einfach zu teuer. Und mit dem könnten wir noch eine Ablöse erzielen. Also ich habe mal vorhin geguckt, wir haben im Moment einen Transferplus von, ich glaube, 27 Millionen oder sowas.
Ist das so?
Ja.
So hoch?
Ja, ja. Wegen
Suat Serdar haben wir verkauft?
Wegen Suat Serdar, wegen, ach, ich weiß gar nicht mehr, wer noch. Kanga ist noch nicht weg, ne?
Nee, ich glaube noch nicht, den habe ich nämlich noch als offen. Entweder habe ich falsch nachgeguckt, ich habe so viel Stress gehabt die letzten Wochen im Büro, ich habe teilweise Hertha so ein bisschen hängen lassen, ich bin nicht ganz up to date, ich hoffe, ich habe es alles richtig aufgeschrieben, weil sonst wird man mich nachher wahrscheinlich groß auslachen, dann finde ich so völlig daneben. Denn, also Suat Serdar ist auf jeden Fall weg,
ja,
und Cuisance, wenn man ihn so ausspricht, mein Französisch ist da an der Stelle da auch so ein bisschen eingerostet, 300.000 Euro von Venezia FC gekommen, hat zuletzt beim VfL Osnabrück gespielt, Achterposition, und ich glaube aber alle, die an den denken, sehen in dem einen gescheiterten Spieler beim FC Bayern.
Ja.
Was nicht zwangsläufig negativ sein muss, weil wir haben das schon mal mit Mitchell Weiser gemacht.
Mhm.
Da hat das hervorragend geklappt.
Und ja, nur seine Mutter war das Problem.
Ja, Spieler mit merkwürdiger Mutter hatten wir schon öfter bei Hertha.
Ja.
Ich sag nicht, an wen ich denke. Ging aber zum HSV. Ich habe mir hier so schön aufgefragt, die Frage ist ja letztendlich nicht, ob er geeignet ist für die Champions League mit den Bayern, sondern ob das ein guter Zweitligaspieler sein kann. Der ist 24 Jahre alt, der hat eine Erfahrung, die wirklich die eines Profis entspricht. Ich sehe die Chance dazu. Ich sehe, dass er an der richtigen Position ist. Ich glaube, das könnte eine Lücke im Kader stopfen. Wie es dann wirklich wird, weiß ich nicht. Aber das Potenzial dazu, dass es doch noch ein guter Einkauf wird und letztendlich nicht der große Name zählt, sondern einfach die Leistung, die er erbringen kann, um aufzusteigen. Ich halte das für möglich, ich weiß es nicht, aber scheint für mich erstmal ein positiver Deal zu sein.
Definitiv. Die Saison in Osnabrück war ja wirklich gut, also von ihm. Ja, Osnabrück, brauchen wir nicht drüber zu reden, sang- und klanglos abgestiegen. Aber er war da wirklich so ein Lichtblick. Und also für die zweite Liga reicht es bei ihm auf jeden Fall. So, ich denke, das ist eine klare Verstärkung für uns. Wie er sich dann ins System einfügt, müssen wir gucken. Also ich gehe im Moment beim 4-3-3 von einem Sechser und zwei Achtern aus. Wie gesagt, müssen wir mal gucken.
Bist du ähnlich positiv bei Sessa?
Ja.
23, aus Heidenheim gekommen, Erstliga-Erfahrung, ablösefrei. Vom Papier her kein schlechter Deal.
Nee, und er hat
zentrales Mittelfeld.
Genau, und er hat ja die letzten, ich weiß gar nicht, die letzten 6 Spiele oder sowas, war in Heidenheim in der Startelf. Und der hat da durchaus überzeugt. So, also der kommt ganz klar mit dem Anspruch, hier Stammspieler zu sein. Ne, nicht wie in Heidenheim, dass er immer gucken muss, sitze ich jetzt auf der Bank, muss ich um meinen Platz kämpfen, sondern er kommt klar mit dem Anspruch, Stammspieler zu sein. Er hat aber schon die Erfahrung gesammelt in der ersten Bundesliga. Er hat nachgewiesen, er kann das auch auf dem Niveau. Und ich denke, das wird eine ziemliche Verstärkung.
Ich meine, wenn ich aufsteigen will, dann muss ich erstmal gucken, wo habe ich eine Lücke, also von der Position her.
Ja.
Die stopft man hiermit auch und kann ich gehobenes Zweitliganiveau erwarten.
Mindestens.
Und auch da sehe ich die Chancen gut, dass man das erreichen kann. Bei Luca Schuler bin ich mir da noch nicht so sicher. Der ist für mich so eine Art Backup-Variante, falls ein Stürmer geht. Wir haben ja mit Prevljak und Tabakovic zwei, bei denen durchaus Interesse sein könnte, dass die verkauft werden. Der eine, weil man eine hohe Ablöse für ihn bekommt. Der andere, weil er sich vielleicht denkt, ich konnte mich nicht so durchsetzen. Dann versuchst du halt hier eine gewisse Kaderbreite zu haben, dass du Stürmer hast. 25 Jahre alt ist der, auch hier wahrscheinlich wieder die Hoffnung, dass er sich weiterentwickelt. Ich glaube nicht, dass das ein Mann im Moment ist für die erste Mannschaft, für die Stammelf. Wenn Tabakovic da ist, sowieso nicht.
Nee, soweit ich das, also ich habe Magdeburg, ich glaube, dreimal gesehen letzte Saison. Ich kann jetzt nicht sagen, dass Schuler mir besonders aufgefallen
wäre. War jetzt nicht der Goalgetter.
Nee, also ich glaube, er hat 4 Tore gemacht oder sowas.
War übersichtlich.
Ja, ja. Ich glaube, er kommt eher über außen, dass das so ein Außenspieler ist. Und ganz interessant, das war neulich ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe, irgendwo im Internet, dass man bei Hertha wirklich überlegt, Maser gehen zu lassen, weil die möglichen Positionen, die Maser spielen könnte, wären ja mit Sessa und mit Schuler abgedeckt. Dass man die beiden quasi als Ersatz für Maser hätte. Weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, er kann eine gute Ergänzung sein. Ja, ich sehe es ähnlich wie du für die Startelf.
Also das ist kein Spieler, den du dir holst mit dem festen Zweck, den in der ersten Mannschaft zu haben, um zu sagen, mit dem steige ich auf. Der schießt mir die Tore.
Definitiv.
Der schießt mich in die erste Liga. Du willst, das ist bei jemandem, wo du auch eine Entwicklung hoffst, wo du sagst, da habe ich zumindest noch eine Alternative im Kader, aber der ist für mich jetzt nicht gesetzt.
Nee.
Also das ist bei den anderen Spielen sicherlich anders.
Also wenn wir wirklich 4-3-3 mit zwei Außenstürmern haben, dann werden das ja wohl, wenn sie bleiben, Reese und wahrscheinlich Winkler sein.
Ja.
Winkler hat ja eine unglaubliche Entwicklung hingelegt.
Ja.
Da muss ich Schuler hinten anstellen, aber du hast halt einen Ersatzmann, der die Breite im Kader erhöht und der sich, glaube ich, ganz gut entwickeln kann. Wir müssen sehen, aber er ist ablösefrei, er ist jung, kann ganz gut werden.
Ich habe mir bei den Spielern zusammenfassend aufgeschrieben, überwiegend Spieler unter 26, mit großer Spielerfahrung schon, aber immer noch entwicklungsfähig.
Ja.
Finde ich erstmal gut.
Das ist ein klares Konzept und das ziehen sie auch durch.
Kann man jetzt nicht bei allen sagen, wir werden noch andere Spieler, also Diego Demmer habe ich eben schon genannt, da würde ich es jetzt so nicht bezeichnen. Es gibt so viele Unbekannte bei Hertha BSC, die alle mit Finanzen zu tun haben.
Ja.
Die ich letztendlich nicht beurteilen kann, weil ja immer die Frage ist, wie hoch ist der Finanzdruck bei Hertha BSC? Und zwar einerseits wegen der Anleihe nächstes Jahr und andererseits wegen dem Zustand von 777 Partners, die ja dann demnächst auch nochmal 22 Millionen irgendwann zahlen werden müssen und man weiß nicht genau, wie sieht's eigentlich bei denen aus. Deswegen bin ich froh über jeden Leihspieler, den man verkaufen kann. Ich hatte hier jetzt noch als offene Leihspieler, ich hoffe, ich habe mich nicht geirrt, Kanga, Maulida und Nsona. Die ja nach der Leihe erstmal zurückkommen müssen. Es gibt noch jemanden, den ich jetzt aber von den Profis nicht kenne, Enza Aksakal. Ich glaube, der war bei der U23, der war verliehen, der kommt wieder zurück.
Ja.
Da vermute ich aber, dass der bei uns keine Rolle spielen wird. Ich mag mich irren, aber mit dem konnte ich jetzt ehrlich gesagt nichts anfangen.
Für die erste Mannschaft nicht, glaube ich nicht.
Dardai und Barkok haben ja den Verein verlassen. Das Dardai wollte ja lieber in Wolfsburg spielen. Mhm. Ich habe schon Bilder von ihm gesehen. Ich finde es immer noch grausam. Aber na gut, er wollte es.
Weil es Bilder aus Wolfsburg sind, ne?
Ich hatte allgemein. Ganz doofe Frage. Ich war ja ein großer Fan von Jessic Ngankam. Und zwar Fan insofern, weil ich die Art und Weise in diesem manchmal blutleeren Team war eher derjenige, der, wenn er reinkam, einfach geackert hat und wirklich sich gewehrt hat. Und das mochte ich, gerade weil es zu viele Spieler damals im Team waren, die genau das nicht gemacht haben. Er ist dann nach Frankfurt gegangen, hat Geld bekommen dafür. Viele sagen sogar gutes Geld dafür, ich glaube 5 Millionen.
Ja, war in Ordnung.
Und er ist in Frankfurt überhaupt nicht zurechtgekommen. Er ist dann nach Mainz verliehen worden und er ist jetzt, was mich ein bisschen überrascht wird, nach Hannover verliehen worden. Also er spielt jetzt zweite Liga. Wo ich immer denke, tja, da hättest du eigentlich auch bei Hertha bleiben können. Jetzt mal gesetzt die Frage stellt sich, würdest du den zurücknehmen?
Nein. Nein, ich denke nicht.
Bist du beleidigt, dass er gegangen ist? Ein bisschen? Ich bin es ja auch ein bisschen.
Ja, ein bisschen schon, ja. Aber ja, du hast recht, er war immer so ein Aktivposten bei uns. Hm. Aber dadurch, dass er immer wieder verletzt ist, und zwar immer und immer und immer wieder, findet da keine Entwicklung statt. Also er ist jetzt nicht besser geworden, wirklich nicht. Und er wäre keine Verstärkung für uns, tatsächlich. Vor allem nicht, wenn du Torvakovic immer noch hast. Ich würde ihn nicht zurücknehmen. Er wäre dann auch wieder nur Ergänzungsspieler. Er wäre dann am gleichen Punkt wie vor 2 Jahren oder sowas, dass er sich immer hinten anstellen müsste. Und er würde dann auch nicht über diesen Status hinauskommen. Also ich denke, er muss sich irgendwo mal durchsetzen in irgendeinem Verein. Aber das wird nicht bei uns sein.
Also gut, unterm Strich am Ende hat Hertha gut verkauft.
Ja, ja.
Zumindest in Gankam. Ich kann dieses Thema Diego Demme eigentlich nicht mehr hören. Ich habe das Gefühl, seit einem Jahr Diego Demme kommt.
Ja.
Und alle Wortspiele mit, bis die Dämme brechen und so. Ich lasse es weg.
Das ist so eine Hertha-Spezialität, ne? Schlechte Wortspiele.
Ja, ich glaube, das ist auch nur noch Verzweiflung. Also ich kann es bei Dämme jetzt echt nicht mehr hören. Es heißt ja von jeder Seite, er kommt. Jetzt offiziell, die Verträge, die laufen ja immer bis Ende Juni. Mhm. Gut möglich, dass nachdem dieser Podcast hier aufgenommen ist und geschnitten und veröffentlicht, dass dann unmittelbar die Meldung kommt, Diego Demme ist da. Ich vermute, es wird genauso sein.
Also unmittelbar nicht. Wir kennen ja mittlerweile Herthas Marketingabteilung. Die sind mittlerweile ganz schön auf Zack. Also es wird tatsächlich, wenn er kommt, ein Dienstag oder ein Donnerstag werden. Definitiv.
Ja, damit sind wir dann raus mit dieser Folge.
Richtig.
Also wir gehen erstmal davon aus, er kommt. Ich habe eben gesagt, ich habe immer so Angst, großer Name, große Vergangenheit, aber was bringt er heute noch? Auch hier die gleiche Frage wieder, können wir uns über den freuen? Ist das einer, mit dem du aufsteigst, weil er den Unterschied ausmacht zwischen einem normalen Zweitligaspieler und einem sehr guten, erfahrenen Zweitligaspieler?
Ich sag mal...
Ich kann Fragen stellen.
Ja, ja, du kannst Fragen stellen. Ich habe auch Antworten und zwar 2 verschiedene. Also erstmal, er hat es mal nachgewiesen, dass er es konnte. Ich habe mir aber vorhin mal seine Leistungsdaten angeguckt. Also letzte Saison bei Neapel, ich glaube 2 Spiele, 73 Minuten. Die Saison davor 7 Spiele, 143 Minuten oder sowas. Also der hat 2 Jahre lang praktisch keine Spielpraxis. Was das mit einem Spieler macht... Das kann ich dir nicht sagen. Ich bin da allerdings ziemlich skeptisch. Antwort Nummer 2. Ich war aber auch sehr, sehr skeptisch bei Duciak. Hm. Habe ich auch gesagt, der hat ein halbes Jahr nicht gespielt. Und jetzt will der hier in der Bundesliga Stammspieler werden. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich jedes Mal, wenn er nicht spielt, mich schon aufrege, warum spielt der denn nicht? Weil der so gut ist. Also... Ich bin bei Demme sehr, sehr skeptisch. Ich bin aber auch der Erste, der zugibt, dass ich mich dann geirrt habe und dass er dann vielleicht doch eine Verstärkung für uns ist. Also ich glaube, da kann man viel spekulieren. Hm. Aber es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Und das ist die Saison abzuwarten.
Also in meiner Hilflosigkeit, das richtig beurteilen zu können, ist, glaube ich, die diplomatischste und beste Antwort immer noch, auch bei ihm hat Hertha sehr gute Chancen, dass das eine Verpflichtung ist, die aufgehen kann.
Ja.
Ich glaube, dass die bei den meisten die Wahrscheinlichkeit, dass das funktionieren wird, dass man sich dadurch verbessert. Und auch hier ist es ja wieder defensives Mittelfeld oder zentrales Mittelfeld. Da kann ja auch mal nach vorne gezogen. Manchmal, wenn du einen Stammspieler hast, du kannst den ja manchmal auch ein bisschen verschieben und sagen, da kann ich den auch noch spielen lassen. Es macht den Kader besser. Das schließt Lücken. Und wenn ich jetzt sagen würde, wenn wir keinen Abgang hätten, dann würde ich sagen, dann hätte dieses Team erstmal gute Chancen, um den Aufstieg mitzuspielen, weil man sich an den Stellen verstärkt hat, wo in der Vergangenheit Schwächen waren. Wobei wir ja jetzt immer noch in der Abwehrkette noch keinen Abgang haben. Und man könnte sich ja manchmal fragen, ja, ist das jetzt gut? Also ein Kempf hat ja auch unterschiedliche Gesichter gezeigt bei Hertha.
Ja, das stimmt. Den sollten sie vielleicht in Sturm stellen, weil Tore schießen kann er anscheinend. Ja, Demme, also ich sag mal so, selbst wenn er als Spieler nicht funktioniert, er hat ja eine enorme Erfahrung. Und allein das hilft ja schon im Training. Wenn er nur was von seiner Erfahrung an die jüngeren Spieler weitergibt. Da kommen wir nämlich zum nächsten Spieler. Was ist denn mit Clemens? Weil wir hatten eine Doppel-Sechs, ja toll, Buchalakis, es hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht, er will sich, glaube ich, in Berlin durchsetzen. Es wird, glaube ich, sehr, sehr schwer mit diesen Neuzugängen. Aber wir haben Pascal Clemens, der auch eine ziemlich gute Entwicklung genommen hat, der aber genau auf dieser Demme-Position gespielt hat. So, wenn Demme jetzt kommt und den Sechser gibt und das auch der einzige Sechser im System ist, dann muss Clemens, wenn er spielen will, nach hinten rücken. In die Innenverteidigung, richtig?
Ja, was er ja eigentlich sonst gemacht hatte. Er hat ja eigentlich Sechser gespielt, obwohl er gar nicht
richtig,
Sechser war. Ja,
war eine Notlösung.
Tat er sich ja auch ein wenig schwer.
Ja, ja, genau.
Fände ich jetzt aber nicht schlimm.
Nee, aber ich auch nicht. Aber dann muss er sich in der Innenverteidigung durchsetzen. Oder es gab ja auch schon wieder Gerüchte, dass Stuttgart ihn haben möchte. So, dass er sich dann denkt, ja gut, wenn sie mir jetzt einen Demme vor die Nase setzen und hinten geht keiner, dann wechsle ich einfach mal. Und zwar zum Verein, wo ich sogar Champions League spielen kann.
Ich lese dir mal vor, was ich mir aufgeschrieben habe, bei welchen Spielern nach wie vor nicht sicher ist, ob sie bei Hertha BSC bleiben. Und das sind nicht wenig.
Oh Gott.
Marton Dardai, wenn dort ein gutes Angebot kommt und der seinen Vertrag nicht verlängert, dann würde Hertha den gehen lassen.
Auf jeden Fall.
Halte ich für möglich.
Ja, auf jeden Fall.
Ist für mich nicht sicher, dass der bleibt. Kenny hat sich echt gesteigert bei Hertha in der zweiten Liga. Das war gut. Das war nicht der Kenny aus der Vorsaison, bin ich nicht komplett fehlerfrei, aber wirklich ein großer Unterschied zur Vorsaison. Auch hier kriegt viel Geld, hast du ja selber schon gesagt, der verdient viel Geld, ja, wenn dann Gutes angekommen
ist. Der ist einfach zu teuer.
Kempf ist, glaube ich, auch noch ein Topverdiener bei Hertha BSC.
Ja.
Auch hier wäre die Frage, muss ein Topverdiener nicht immer Topleistung bringen? Und da würde ich sagen, nein. Dann lasse ich den gehen. Und wenn der nochmal irgendwo ein Angebot aus der ersten Liga kriegt, könnte ich mir vorstellen, dass der geht. Also gar nicht unwahrscheinlich. Peter Pekarik?
Ja, Moment. Ich bin mir nicht sicher, ob da nochmal ein Angebot aus der ersten Liga kommt.
Ja, aber vielleicht Ausland irgendwo, ja, Italien.
Ja, klar.
Aber wenn du sagst, ach Mensch, Toskana ist auch schön.
Aber ich glaube nicht, dass irgendein Bundesliga-Verein kommen wird und sagt, ach, du hast so gut gespielt.
Ein Aufsteiger vielleicht?
Ja, dann aber auch nur als Backup. Also
naja, aber dann suchst du doch einen, der
Erfahrung gesammelt hat,
der ja auch schon bei Stuttgart war.
Ja.
In der ersten Liga. Also das fände ich nicht unmöglich.
Nee, aber wenn man sich die letzte Saison anguckt, ist ähnlich wie bei Dardai, finde ich, es ist jetzt nicht so, dass sie sich großartig ins Schaufenster gespielt hätten. Bis auf seine Kopfballtore, die er mit schöner Regelmäßigkeit erzielt hat.
Ich sehe gerade, das mit der Sanduhr für eine Stunde, das hätte ich mir eigentlich sparen können.
Gibt's
die auch für zwei Stunden?
Ja, Moment, wir können sie ja nochmal umdrehen.
Ich glaube, wir sind jetzt brutto bei 1,44. Wenn da haben wir ja noch das Vorgespräch mit drin, das er abziehen muss. Also mit den 60 Minuten,
genau.
Ja, ich bin ja selber schuld, wenn ich so viele Fragen stelle.
Du, alles gut.
Ach, ich will mich auch gar nicht beschweren. Ich habe nur manchmal keine Lust, dann nochmal lange nachzuschneiden oder so. Das ist dann immer, mir macht der, also ich habe total Spaß, dass wir hier das aufnehmen und dass wir das in Lüneburg machen und dass wir das endlich mal zusammen machen. Aber die Nachbearbeitung, das da merke ich dann immer so, das ist so wie, wir hatten ja schon übers Malern und übers Abkleben gesprochen. Jeder malt gerne, aber keiner klebt gerne ab.
Genau, die Vorarbeiten. Ja, beziehungsweise in deinem Fall die Nacharbeit. Und
bei mir ist es dann die Nacharbeit, ja. Pekarik wird wahrscheinlich aufhören. Vielleicht bleibt er im Verein, aber als Spieler ist ja wahrscheinlich, dass er nicht mehr weitermacht. Du kriegst, glaube ich, wenn du im Staff bist, wirst du auch ein geringeres Gehalt haben als Spieler. Ich glaube, das kommt Hertha entgegen.
Ja.
Ich bilde mir ja immer noch ein, dass Bilal Hussein ganz normal bei uns unter Vertrag steht.
Richtig.
Da weiß ich nicht. Ich fand, also die Entwicklung war schwierig. Wahrscheinlich bleibt er, aber ich weiß nicht, ob wenn er ein Angebot bekäme, ob man ihm Steine im Weg... Vielleicht ist es auch ein Name, wo man sagen kann, den brauchst du hier eigentlich nicht aufzählen. Bin ich aber auch mit einverstanden. Und Smail Prevljak würde ich noch erwähnen, weil ich nicht weiß, ob der mit seinen Einsatzzeiten einverstanden ist. Ich sehe ihn ja nicht ungerne, aber durchgesetzt in die Stammelf hat er sich nicht.
Definitiv nicht. Also Hussein würde ich gerne weiter bei uns sehen. Ich glaube auch nicht, dass sie, dass die Hertha-Verantwortlichen jetzt sagen, okay, der muss weg. Der hat sich nicht durchgesetzt, der muss weg. Es war von Anfang an klar, dass es körperlich für ihn schwierig wird, diese Umstellung von der schwedischen auf die deutsche Liga. Ich finde, er hat sich gemacht. Zum Ende hin war es ganz gut. Und er wird jetzt wahrscheinlich nicht Stammspieler sein, aber so als Backup für Sessa kann ich mir den durchaus noch vorstellen. Und ich möchte ihn auch weiter bei uns sehen.
Also er war nicht so schlecht, dass man ihm nicht nochmal eine Chance gibt und darauf hofft, dass er sich nach einem Eingewöhnungsjahr noch steigern kann.
Ja, also ich fand...
Ich denke an Kalou, der ein grausames erstes Jahr bei Hertha hatte, der war nicht existent und dann ja nachher noch so ein toller Spieler wurde.
Also Hussein, die Entwicklung war ja deutlich positiv, würde ich sagen. Er hatte ja am Ende auch mehr Einsatzzeiten, deutlich mehr Einsatzzeiten und er hat es nicht schlecht gemacht. So, ich bin davon überzeugt, sie wollen ihm noch mal die Chance geben. Ne? Er muss jetzt natürlich auch den nächsten Schritt machen, dass er sich jetzt also zumindest an die Startelf weiter annähert und zeigt, dass er ein guter Ergänzungsspieler ist, den du immer reinwerfen kannst. Aber ich gehe davon aus, den wollen sie behalten und den werden sie auch behalten.
Dann hau ich mal noch raus. Scherhan, Tabakovic, Buchalakis, Rochel und Reese. Alles möglich, dass jeder geht. Bei Buchalakis wären viele nicht traurig. Bei Rochel hofft man sich das, weil der auch zu viel verdient. Und Tabakovic und Reese würdest du ganz große Leistungsträger verlieren. Aber auch da, also gutes Angebot, da wird Hertha nicht Nein sagen.
Buchalakis ist schade, weil du siehst ihm seine Erfahrung an. Du siehst auch, dass er Pässe spielen kann, wie also überdurchschnittlich gute. Er ist einfach zu langsam. Er ist einfach zu langsam und er hat die Umstellung nicht hinbekommen auf die zweite Liga. Scherhand, ja, da sind sehr viele, sehen den so ähnlich wie Masa. Ach toll, so ein super Talent aus der eigenen Jugend. Ich sehe den eher wie Sané in der Nationalmannschaft.
Oh.
Ja, er will immer zu viel und verdribbelt sich dann und sieht den Nebenspieler nicht und so.
Der ging mir gestern auf den Nerv.
Ja, genau.
Dem zuzugucken.
Und das geht mir bei Scherhand auch immer so. Mhm. Er sucht dann immer das 1 gegen 1, verliert das dann aber regelmäßig. Also sagen die immer, ach ja, der ist im 1 gegen 1 so gut. Nee, er verliert das meistens. Mhm. Mit schöner Regelmäßigkeit. Eine Leihe wäre vielleicht ganz gut für ihn. Also ich würde jetzt nicht sagen, okay, lass ihn uns verkaufen. Aber eine Leihe, vielleicht auch in die dritte Liga, dass er mal woanders ein bisschen Erfahrung sammeln kann und lernt auch mal mehr teamorientiert zu spielen, wäre, glaube ich, ganz gut für ihn.
Ich komme noch mal darauf zurück, auf die Frage, steigt man mit diesem Kader auf?
Moment. Wir hatten noch Reese und Tabakovic.
Ja.
Da möchte ich nur eine Sache zu sagen. Ich finde es schlimmer, wenn Tabakovic geht, als wenn Reese geht. Weil wenn du das richtige System hast, dann kriegst du immer irgendwie den Ball in den Strafraum. Aber ein 20-Tore-Stürmer, den ersetzt du nicht. Ja. Den kriegst du nicht ersetzt. Also ich möchte auch Reese um Gottes Willen nicht abgeben, aber es wäre schlimmer, wenn Tabakovic geht.
Hm. Aber trotzdem bleibt ja für mich die Sorge, es nützt nichts, Lücken im Kader oder Schwächen im Kader zu stopfen und zu schließen mit Transfers, bei denen man es als wahrscheinlich annehmen kann, dass die auch funktionieren, wenn du im Gegenzug durch den Verlust von anderen Leistungsträgern Lücken an einer anderen Stelle aufreißt. Dann bist du nämlich im Schnitt von der Qualität des Kaders nicht besser. Mhm. Du tauschst die eine Stärke und Schwäche gegeneinander aus und bist dann in Summe aber nicht besser. Also ganz ehrlich, da ich noch von vielen Abgängen ausgehe, würde ich im Moment noch nicht sagen, dass Hertha als Aufstiegsfavorit gilt. Und bestenfalls, wenn wirklich alles funktioniert, alles klappt, um den Aufstieg mitkämpfen kann. Aber ich sehe uns noch nicht als Favorit für einen Aufstieg. Und die vielen Spieler, die eventuell noch gehen, die späte Vorbereitung, das haben wir ja letztens schon gehabt. Wie haben wir denn den Saisonanfang gemacht mit diesem komplett neu zusammengewürfelten Team? Gut waren wir nicht.
Nee.
Und das sind nachher Punkte, die kannst du nachher nicht mehr aufholen, wenn du 3-4 Spieltage da federn lässt. Oh. Also das kannst du dir dann in dieser zweiten Liga nicht mehr leisten. Also für mich ist der Aufstieg alles andere als wirklich offensichtlich oder so nahbar, dass man sagen kann, Hertha hat da gute Chancen. Also ich habe da noch große Sorgen. Ich teile den Optimismus von vielen, die sagen, ja, jetzt geht's um den Aufstieg. Das kann man zwar ausrufen, aber die Grundlage dazu sehe ich noch nicht.
Also wenn du, wie formuliere ich das jetzt? Wenn wir die Sicherheit hätten, dass wir keinen Spieler mehr abgeben, den wir nicht abgeben wollen, und dann diese Zugänge haben, inklusive Dämme, dann würde ich sagen, dann müssen wir eigentlich aufsteigen. Aber mittlerweile halte ich einen Rehse-Abgang für leider ziemlich wahrscheinlich. Also bei Tabakovic, ich glaube nicht. Ich glaube, der wird bleiben. Rehse wird gehen, gehe ich mal von aus. Da muss wirklich alles funktionieren. Also da muss das System funktionieren, dann müssen die Neuzugänge funktionieren, dann dürfen die anderen Mannschaften auch, also wir hatten ja jetzt so ein ziemlich ausgeglichene Saison, dass sich mehrere Mannschaften um den Aufstieg bemüht haben. Da darfst du jetzt nicht haben, dass Köln so eine super Saison spielt, wo dann quasi vom ersten Spieltag an klar ist, dass die aufsteigen. Ich weiß es nicht. Also als Favorit sehe ich uns definitiv auch nicht. Obwohl, das ist interessant, das ist unsere Innensicht als Herthaner. Wenn man sich mit anderen Leuten von anderen Vereinen unterhält, dann heißt es immer, naja, ihr seid ja Hertha, warum seid ihr nicht aufgestiegen? Ja.
Also, Name ist nichts alles.
Nee, Namen natürlich nicht, aber die Außensicht ist eine ganz andere als die Innensicht, nämlich dass Hertha eigentlich sogar noch vor dem HSV Aufstiegsfavorit war und die Leute nicht verstehen, warum wir es nicht hingekriegt haben. So, aber du hast die Saison, du hast Köln, die runterkommen, du hast Darmstadt, die runterkommen, du hast den HSV.
Gelsenkirchen nach wie vor.
Gelsenkirchen, ja, die werden jetzt.
Vor allem eine große Fanbase, muss man ja einfach sagen. Dass sie einen Zuschauerschnitt haben, das ist schon beeindruckend.
Hannover war jetzt auch nicht so schlecht. Der KSC war auch nicht so schlecht.
Geht für bei vielen Hannover also als kleiner Geheimfavorit inzwischen sogar.
Genau. Es wird nicht, also letzte Saison wäre es wahrscheinlich einfacher gewesen aufzusteigen als diese Saison. Und wenn dann wirklich bei uns irgendwas nicht passt, du gibst im schlimmsten Fall Rehse und Tabakovic ab. Die Neuzugänge funktionieren nicht. Fjells System funktioniert nicht. Irgendwas. Dann wird es nichts.
Ich hoffe, dass wir so eine Art positive Kette von fallenden Dominosteinen haben. Was meine ich damit? Erstens, wir können wirklich gezielt alle Leihspieler für gute Ablöse verkaufen. Wir können Spieler, auf die wir heute schon nicht angewiesen sind, Rochel wäre für mich einer derjenigen, oder da, wo wir glauben, dass wir einen Nachwuchsspieler haben, der in diese Bresche springen kann, auch von der Gehaltsliste nehmen und können einfach härter da finanzielle entlasten, weil dieser finanzielle Druck, der ist ja irgendwie immer da. Wenn du da möglichst gut arbeitest, dann ist der Druck, bestimmte Spieler gehen zu lassen, geringer und du hast vielleicht eher die Möglichkeit, mal einen Leistungsträger mit zu behalten, damit du den sportlichen Mehrwert, den er hat. Hallo, Jürgen. Das nimmt dir so ein bisschen Druck und gibt dir eher die Möglichkeit, noch Leistungsträger zu behalten, weil du finanziell vielleicht nicht dazu gezwungen bist. Und wenn dann noch klappt, dass die Neuverpflichtungen alle wirklich gutes Zweitbundesliga-Niveau haben, dann kannst du oben mitspielen.
Richtig.
Aber das ist so diese positive Dominosteine, die ich meine, weil wenn eins von denen nicht funktioniert, wenn du finanziell, du kriegst die Spieler nicht von der Gehaltsliste und du musst ja trotzdem gewisse Einnahmen machen oder musst gucken, wie du dich finanziell über Wasser hast, weil die finanziellen Zwänge zu groß sind, dann musst du Leute verkaufen, dann merkst du das sportlich und dann merkst du auch, dann wirst du das sportlich merken, dass eben der oder der, der gegangen ist, fehlt.
Ja, dazu kommt halt auch noch, das System muss funktionieren. Ja. Das siehst du jetzt bei England. Die haben so super Spieler und es ist eine Katastrophe, was sie da zusammenspielen. Also mit Hängen und Würgen gerade die Gruppenphase überstanden.
Italien? Gott, Italien. Das war ja nichts.
Ja, genau. Und die haben auch nicht die schlechtesten Spieler der Welt. Definitiv nicht. Also es muss wirklich alles ineinander greifen. Dann können wir um den Aufstieg mitspielen. Ja. Aber wenn irgendwas davon nicht funktioniert, ich meine, Rehse hat ja angeblich eine Ausstiegsklausel für Champions League-Vereine, dass er da irgendwie für 6 Millionen oder was gehen kann. Wenn dann Stuttgart, die verkaufen ja gerade alle ihre Spieler oder müssen alle ihre Spieler verkaufen. Und wenn die da zuschlagen, dann kannst du nichts machen. Weil eine Ausstiegsklausel ist eine Ausstiegsklausel. Ja, es ist schwierig vorherzusagen.
In welcher Range siehst du Hertha? Tabellenstand Ende der Saison. Soll ich eine Vorlage machen?
Nee, nein. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es funktioniert wirklich alles, deine Dominosteine fallen genauso, wie sie sollen. Dann Aufstieg. Wenn es nicht funktioniert, wie dieses Jahr einstelliger Mittelfeldplatz.
Also ich hau mal raus, 2 bis 6 halte ich für möglich.
Ja. Also wir werden nichts mit dem Abstieg zu tun haben.
Wohl wissend, dass vieles noch überhaupt nicht geklärt ist und wir immer noch nicht über einen Kader reden, der auch nur annähernd so aussieht, wie er nachher aussehen soll.
Genau. Also ich sag mal, wenn es eine schlechte Saison wird, dann wird es 8-9. Aber wenn alles funktioniert, ist der Aufstieg mit drin.
Ausblick. Ich habe jetzt mir nicht den gesamten Sommerfahrplan rausgeschrieben. Weiß ich nicht, wollen wir den besprechen? Müssen wir nicht. Ich glaube, das Pokalspiel in Rostock ist, glaube ich, das, wo, glaube ich, die meisten Leute ein komisches Gefühl haben. Falls du da was zu sagen möchtest, was sendefähig ist, dann kannst du das gerne tun.
Also sage ich nichts über Rostock, ja?
Ja, so schön. Keiner fährt da gerne hin.
Also ganz einfach. Ich werde da sein.
Echt?
Ich werde da sein.
Oh, ich habe auf so eine Spiele keinen Bock.
Also ich fahre definitiv nicht mit der Bahn, weil dann fängt die Polizei schon vor Rostock ab und alle durchsuchen und im besten Fall darfst du dann auch die letzten 20 Kilometer zu Fuß laufen oder so ein Spaß. Ich werde da irgendwie mit dem Auto hinfahren.
Jetzt mal abgesehen von der Weite ab Hessen, dass mir das sowieso zu weit ist, wo ich immer denke, das ist ein Spiel mit einer hohen Bambule-Gefahr, wo du irgendwo reinkommst oder nicht reinkommst, reinkommen willst in vielleicht irgendwelche Problemsituationen, da sage ich dann immer, das spare ich mir einfach von vornherein, weil ich da keine Lust drauf habe.
Also ich war letzte Saison in Rostock und wir mussten uns ja alle am Bahnhof sammeln und wurden dann mit Shuttle-Bussen zum Stadion gefahren. Was ja schon mal nicht funktioniert hat, weil wir mussten gefühlt stundenlang auf diese Shuttle-Busse warten und dann sind die nicht losgefahren und etc. Da waren wir aber irgendwann drinne und dann fahren wir vom Bahnhof quasi um die erste Ecke auf diese Hauptstraße in Rostock, keine Ahnung, wie die heißt, die ja komplett abgesperrt war auf beiden Seiten. Das habe ich auch noch nie erlebt. Und an der allerersten Hauswand stand groß, fett, Hertha töten.
Ach du Scheiße.
Also es hatte was von Abenteuerurlaub. Ich habe mich relativ sicher gefühlt, weil für jeden von uns war mindestens ein Polizist da. Aber in freier Wildbahn will ich da nicht rumlaufen.
Ja, aber dann gehe ich lieber in Lüneburg zum Fußball. Da habe ich mehr von, da habe ich mehr Spaß.
Ja, aber
und die Wahrscheinlichkeit, dass die Wurst, die Stadionwurst oder die Wurst vor Ort ist, gut ist, ist auch größer. Wenn es eine hier gab, weiß ich nicht mehr.
Ja, definitiv.
Ja,
okay. Ja, natürlich. Nee, ja, wenn es nicht das Pokalspiel wäre, würde ich wahrscheinlich auch nicht mehr hinfahren. Aber es ist der Pokal.
Also, schade. Ich glaube, Lüneburg ist nicht für einen Pokal qualifiziert, aber hier, das wäre geil. Das ist dein Wochenende, wo du komplett mal irgendwo verbringen kannst.
Das ist so schöne Orte. Vor ein paar Jahren war der LSK in der ersten Runde gegen Mainz, glaube ich.
Das wäre ein Highlight. Schade.
Ja.
Schade. Geht jetzt nicht.
Ja, ach, da gab es damals großen Ärger, weil 3000 betrunkene Fußballfans und dann haben sich die Anwohner beschwert. Die beschweren sich heute noch, wie furchtbar das alles gewesen wäre und naja.
Ja, man ist es nicht gewohnt.
Ja.
Ich habe es nochmal rausgesucht. Den Link dazu, den hänge ich an die Folge ran. Am 13.7. Testspiel beim FSV Zwickau, dann ist vom 18.7. bis 27.7. ich werde nicht da sein können, scheiße, hätte ich gerne anders gehabt, das ist immer so doof zu planen. Ne? Mhm. Wenn du deinen Urlaub organisieren willst im Januar, Februar, damit du quasi beim Arbeitgeber Bescheid sagen kannst und das koordinieren, wie willst du das abstimmen mit Terminen, die im Sommer sind, wo du keine Ahnung hast, wann und wie das ist.
Genau.
Sonst fing das immer ab Juli an, dann waren sie hatten sie eine Woche Training, dann Konditionstrainingslager, dann nochmal Training und dann richtiges Trainingslager. Und das ist alles so ein bisschen verschoben, ganz andere Zeiten. Also Trainingslager Weichsee, Österreich, dann am 28.07. ab 10 Uhr, Saisoneröffnung. Das ist dann, glaube ich, in Berlin auf dem Vereinsgelände.
Wie letztes Jahr auch.
Genau. Und zwischen dem 2.8. und 4.8. Spieltag ist noch nicht terminiert. Der erste Spieltag der 2. Bundesliga, das Pokalspiel, hatte ich das gesagt, ist am 18. August. Ein Sonntag um 15.30 Uhr.
Natürlich auf den Sonntag. Es kann ja nicht anders sein. Also ich habe neulich auf Twitter scherzhaft mal gefragt, ob die Leute glauben, dass wir mehr oder weniger Sonntags- und Freitagsspiele haben.
Ja, aber und dann fährst du noch nach Lüneburg zurück?
Ja, muss ich ja.
Das ist aber kacke. Was ist denn, wenn da Verlängerung ist? Fahren die denn überhaupt noch?
Ne, wie gesagt, die fährt dann mit dem Auto fahren.
Ach so.
Dann das wird schon irgendwie.
Bist du schon mal irgendwo hängen geblieben?
Tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Also, ich war in.
Ich weiß jetzt nicht, wie Uelzen bei Nacht ist für dich, aber.
Katastrophal. Im Gegensatz zum Tage, wo es genauso katastrophal ist.
Ja, aber welcher Bahnhof ist nachts schon schön, wenn du da gestrandet ist? Bist keiner.
Ja, aber da gibt es gar nichts. Da gibt es ja nicht mal eine Tankstelle, dass du dir was zu trinken kaufen kannst oder so.
Ein Hotel will man dann auch nicht, ne?
Nee.
Auf dem Bahnhof schlafen will ich aber auch nicht.
Nee, nicht wirklich. Also das, welches Spiel war das? Ich glaube Wiesbaden sogar, als der Streik bei der Bahn war. Und dann die ICEs alle ausgefallen sind und so. Da habe ich aber glücklicherweise noch von Frankfurt vom Flughafen aus eingekriegt nach Hamburg. Also muss ich auch nach Hamburg fahren, stand dann da irgendwie stundenlang auf dem Bahnhof und bin dann mit dem letzten Regionalbahn zurückgefahren nach Lüneburg. Aber so richtig hängen geblieben bin ich noch nie. Zum Glück. Kommt bestimmt
noch. Ich drück dir die Daumen, dass das nicht passiert, gerade weil du so viel fährst, ist ja das Risiko größer, dass es mal passieren kann.
Ja, es wird irgendwann mal kommen, aber hoffentlich nicht in Rostock.
Ich habe eine gute Nachricht. Ich habe nichts mehr aufgeschrieben. Wir sind alles durch. Wir sind jetzt bei brutto 2:05. Ich habe keine Ahnung, wenn wir schon irgendwo bei 1:45 rauskommen. Es war mir ein innerliches Fest. Fällt dir noch irgendwas ein, was wir vergessen haben, was du schon immer sagen wolltest?
Nö. Einfach nö. Ich glaube, ich habe jetzt alles
der
gesagt.
Der Mann der langen Worte.
Ja, schön norddeutsch, ne?
Ja, aber du bist ja gar nicht norddeutsch. Du redest ja.
Oder
merkst du schon, wie du dich veränderst hier?
Ich war immer in den außer Ferien hier.
Moin zu sagen vielleicht.
Ja, Moin hat sich bei mir wirklich ganz schnell eingebrannt. Das sage ich jetzt mittlerweile auch in Berlin ganz automatisch. Ja. Weil das ist so schön kurz, prägnant. Ja. Nee, ich glaube, gar nicht. Also ich habe immer noch so ein bisschen Berlinerische drin, immer schön motzen über alles.
Das kommt manchmal stärker raus, wenn man dann wieder in Berlin ist.
Ja, definitiv. Also wenn ich dann beim Spiel war, dann Berliner ich auch erstmal 3 Tage
Ich merke es, wenn ich zu Hause bin und mit meinen Eltern rede. Ja. Also normalerweise rede ich ja hier im Podcast und sonst auch eher Hochdeutsch. Hm. Nicht, weil ich mir das Berliner verkneife, sondern dann bin ich konzentriert oder dann bin ich nicht so auf dem Berliner Pfad, in Anführungsstrichen. Aber wenn ich dann ganz normal zu Hause bin bei meinen Eltern, dann merke ich das auch. Ich merke es dann auch, wenn ich mit anderen telefoniere, weil die dann sagen, du Berlinerst ja so.
Hm. Genau. Ja, es fällt mir dann auch immer auf. Und das wird mir dann auch auf der Arbeit gesagt. Also...
Ich merke es auch manchmal, wenn ich dann bestimmte Sachen sage, nee, der wohnt irgendwo JWD. Mhm. Ich weiß nicht, ich hätte mal gedacht, das verstehen alle immer. JWD?
Ja, anscheinend nicht.
Draußen?
Ja, ja, du, keine Ahnung.
Das Schlimme ist, dass ich mir tatsächlich eine Sache angewohnt habe in Hessen, damit die nicht immer nachfragen, dass ich halt nicht mehr Buletten sage, sondern Frikadelle.
Nee, geht gar nicht.
Und ja, es geht ja nicht anders. Also wenn du vor Ort bist, du musst halt sagen, da die Bulette, fangen die nicht, kriegst du nicht. Was? Frikadelle. Ah so, okay. Und jetzt sage ich das manchmal, wenn ich dann in Berlin bin auch, mach mir doch Frikadellen oder irgendwie sowas. Und dann merke ich, du hast nicht Bulette gesagt. Das ist mir dann immer sehr unangenehm. Ich habe ja sonst wirklich nichts Hessisches angenommen, aber das ist das Einzige, was ich tatsächlich sage.
Was ich mich weigere, ist Berliner zu sagen.
Das sag ich ja.
Zum Gebäck.
Das geht, sei froh, wenn du Berliner sagen könntest. In Hessen sagen die Kreppel dazu. Ach, das klingt ja nun ganz furchtbar. Um
Gottes Willen.
Da muss ich mich jedes Mal zusammen, das klingt einfach doof.
Also ich esse die sehr, sehr selten, aber wenn, dann gehe ich zum Bäcker und sage, ich möchte einen Pfannkuchen haben. Und die verstehen mich auch.
Ah, okay. Wie ist es mit 3:45? Oder 8:45?
Nee, das versteht hier keiner.
Okay.
Das versteht hier keiner.
Hessen auch nicht. Wir sind durch. Es war mir ein Fest.
Ja, mir auch.
Dann machen wir es kurz.
Machen wir es kurz.
Vielen Dank. Hau he.
Hau he.
Alles Gute.